Zwerge Show.
Ich bleib dabei, lass uns bei unserer Idee bleiben. Ich glaube, da habe ich richtig Bock drauf und du hast die alle nicht gesehen. Also
zwei habe ich gesehen und den Rest nicht. Und es ist eine lange Reihe.
Dann lass uns das festhalten, aber da musst du mir ein bisschen Zeit geben. Es sind dann auch wieder 12 Filme.
Ja, eine weitere Episode dieser Spezialreihe hier bei den Filmsündern. Summer of Love, der führt uns an einen verwunschenen See mit einem schönen Camp daneben. Aber eben, dieses Camp hat so einiges zu bieten, was die lieben Camp-Besucherinnen und Besucher vielleicht nicht unbedingt gewollt hätten. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Summer of Love. Und ihr hört es, ich spreche da wieder in dieser komischen Sprache und das muss ich oder darf ich, weil meine Gäste heute mich sonst nicht verstehen würden und das ist auch gut so, weil wer würde schon freiwillig Schweizerdeutsch sprechen lernen. Und ihn habt ihr schon gehört, der heute das Thema ausgewählt hat und ein bisschen Schuld hat, dass wir heute einen Ausflug machen an den Crystal Lake und deshalb ein herzliches und heißes Willkommen an den lieben Christian Kühne-Kühnemann.
Also Schuld ist jetzt erstmal das falsche Wort. Ich habe mich wirklich darauf gefreut, die alle nochmal zu gucken. Aber erstmal hallo an alle Zuhörer. Hi.
Hallo Kühne, schön bist du wieder hier.
Ich komme von dir einfach nicht los. Was soll ich machen?
Ja, ich weiß. Und es ist ja witzig, weil das Thema abgemacht haben wir eigentlich schon fast ein Jahr ist das her. Und wir haben ja damals gesagt, falls wir uns von der Lake Placid-Reihe wieder erholt haben, könnte man das in Angriff nehmen. Und offenbar haben wir uns erholt.
Ja, wir hatten ja auch zwischendurch noch Mad Max. Da waren ja mehrere gute Filme dabei. Das hat auch geholfen, damit man sich da regenerieren kann.
Ja, ich denke auch, dass wir uns diesen Ausflug an den Crystal Lake heute getrauen können. Aber wir machen den nicht nur zu zweit, weil eine gute Wandergruppe oder eine gute Campinggruppe ist immer mindestens zu dritt unterwegs. Und unser Mann, der ein bisschen auch die Führungsrolle übernimmt vielleicht, der uns den Weg ebnen und zeigen wird, wie wir an diesen Crystal Lake kommen, ist der einzige Mann auf dieser Welt, der das berühmte auf Schweizerdeutsch übersetzen kann, obwohl er sonst kein Schweizerdeutsch spricht.
Mach, oder?
Und damit herzlich willkommen, lieber Stu.
Hallo, liebe Landsmänner, Landsfrauen von Bodo, ich wurde dazu gezwungen, das zu machen. Bitte seid mir nicht böse.
Also du wurdest gezwungen, diese Übersetzung zu machen, aber du wurdest nicht gezwungen, hier mitzumachen.
Das sehe ich anders, aber okay.
Du hast dich eingeladen.
Doch, ich glaube auch. Du hast dich einfach so eingeladen hier.
Was soll ich sagen? Ich werde hier einsam.
Oder du podcastest einfach so gerne mit uns. Ich habe sogar noch den Audiobeweis aus dem Mad Max Podcast. Den spiele ich dann hier ein, um zu beweisen, dass du dich wirklich selber eingeladen hast. Und deshalb möchte ich heute gar nichts von dir hören.
Ich muss für Bodo schon alle Freitag der 13. Filme nochmal gucken.
Ja. Da mache ich ja auch mit bei.
Keine ja, machst du mit?
Ja. Ja, klar.
Ja, geil.
Scheinbar, ja.
Ganz ehrlich,
er hat sich gerade selbst aufgedrängt.
Ja, aber kommt mir jetzt nicht mit Lake Placid vs. Jason Voorhees Anaconda Man, oder? Die Scheiße macht ihr alleine.
Wie schlimm
krieg
ist das
hin,
war.
Krieg ich hin, ich krieg hin. Ich müte mich einfach und wir hören uns dann 2 Stunden zur Abschiedsmoderation.
Also. Nee, ich will ganz viel von dir hören, weil für mich war es ja eine Erstsichtung, diese ganze Reihe. Das hat ja den Kühn auch ein bisschen dazu bewegt, dieses Thema vorzuschlagen. Wie ist das so bei euch? Wie seid ihr so an die Reihe herangekommen?
Also bei mir war es so, mein Vater ist so sehr, sehr großer Fan vom ersten und vom zweiten Teil gewesen und hat mir die dann irgendwann mal gezeigt. Ich weiß, aber ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie das war, weil ich meine, auch die waren ja indiziert in Deutschland. Aber irgendwann hätte der Videokassette, wo der Teil 1 und Teil 2 dann hatte. Und ich glaube, ab dann weiß ich gar nicht mehr, wann ich welchen Teil wie geguckt habe. Ich weiß, manche waren in der Videothek verfügbar, die ich dann mal gesehen habe. Remake und Freddy gegen Jason habe ich dann im Kino gesehen. Ich bin mir aber auch gar nicht sicher. Ich habe vor 3 oder vor 4 Jahren mir diese Box geholt mit den ganzen Teilen. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich den einen oder anderen da auch wirklich das erste Mal gesehen habe. Also ich bin mit Teil 1 und 2 aufgewachsen und der Rest ist dann irgendwie so dazugekommen irgendwie.
Gut, ja, noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die keine Ahnung haben von dieser Reihe. Wir sprechen ja hier über 12 Filme, also ein Teil, also etwa 10 kann man, wenn man gnädig ist, zur offiziellen Reihe zählen, sage ich jetzt mal. Dann gibt es eben dieses Spin-off Freddy vs. Jason und dann noch ein Remake. Heißt, wir sprechen heute über 12 Filme, einfach nur so kurz vorausgeschickt. Stu, wie ist deine Beziehung zu diesen 12 Filmen?
Das erste Mal diese Filme wahrgenommen habe ich mit einem sehr jungen Alter, weil ich durch eine Anekdote einer Freundin meiner Mutter, die mir erzählt hatte, dass sie damals mal mit ihrem Freund ins Kino gegangen sind und da lief ein Film namens Freitag der 13. Und die Freundin dachte, oh, das ist eine Komödie, weil Freitag der 13. passiert ja Unglück, Pech, ne, irgendwie Slapstick-Humor, hatte damit gerechnet und dann sah sie halt eben diesen Slasher und hat sie sehr traumatisiert. Das hat mich wiederum sehr fasziniert und deswegen war ich so mit 11, 12 Jahren schon irgendwie hinterher, diesen Film mal zu sehen, was sich aber nie ergeben hat. Und dann, als dann nur die Videotheken aufkamen und man dann auch so in die verbotene Abteilung durfte, standen sie halt alle da. Und was ich immer interessant fand, war, dass ja erst später dieser Jason wirklich auf den Covern war. So, in die anderen Filme hatten ja immer so Bilder, dass da jemand mit einer Silhouette stand, mit einer Axt oder mit einem Messer, was so auch so durch so Vorhang ragte. Das waren immer so, ja, ich möchte sagen, so Attraktionsfilme, auch so Mutprobenfilme. Also man hat so als Jugendlicher gesagt, ja, ich habe jetzt den Film geguckt, sowas, Tanz der Teufel, Freitag der 13., Dawn of the Dead, und hab die dann halt irgendwie nach und nach mir angesehen, war dann aber auch irgendwie dann schon ein bisschen älter, weil ich auch recht früh gemerkt habe, richtig gut sind nicht alle von denen, ne?
Okay, das ist, also bei mir in der Videothek, ich weiß, da standen manche. Ich kann mich noch an das VHS-Cover von 2 und von Teil 5 erinnern, vom ersten auch. Aber ich hatte, glaube ich, bei mir weiß ich gar nicht, ob ich da alle Teile zur Verfügung hatte.
Da hatte ich auch nicht. Aber ich glaube, das war auch so eine Situation, du hast ja schon angesprochen, dass die Reihe zumindest früher ja sehr oft indiziert beschlagnahmt war. Das heißt, diese indizierten Titel gab es dann auch in verschiedenen Fassungen. Es gab dann irgendwie eine US-Fassung, es gab eine deutsche Fassung, es gab eine Fassung, da fehlten nur 2 Minuten, es gab eine Fassung, da fehlte nur 1 Minute, es gab eine Fassung, da fehlte gar nichts. Und so kam es dann, dass, glaube ich, der 4. Teil, glaube ich, war es, der in unserer Bibliothek irgendwie in dreifacher Ausführung stand.
Ja, vielleicht an die Schweizer. Ja, in Deutschland, da wurde sowas damals indiziert. Wir hatten echt Probleme, das in irgendeiner Art und Weise zu sehen und zu bekommen. Also.
Na, und dafür dürfen uns bei Frauen schon länger wählen als seit 20 Jahren. So.
Nee, genau. Ja, okay.
aber das mit der Mutprobe finde ich ganz spannend, weil ich kann mich noch daran erinnern, als wir dann damals diese Filme geguckt haben, oder je nachdem, welchen wir dann eben zur Verfügung hatten, wusste ich noch, dass ich das so unglaublich hart fand. Und ich dachte, boah, das sieht, oh, das ist aber heftig und blutig. Und musste dann aber eben feststellen bei dem Rewatch, das ist gar nicht so schlimm. Also ich glaube, der kindliche Geist hat einiges mehr aus diesen Szenen gemacht, als es überhaupt war.
Also ich finde schon, dass die Reihe eine gewisse Härte hat. Ich muss aber auch sagen, dass ganz viele von diesen Kills auf Standbildern weitaus heftiger und brutaler wirken, als wenn es dann halt in Bewegung ist. Weil halt dann doch viele Sachen, auch weil sie natürlich von der MPAA schon vor Kinostart gekürzt wurden, teilweise ja wirklich im Bruchteil einer Sekunde abgehakt werden. Und es gibt wirklich nur eine Handvoll Kills aus der ganzen Reihe, und wir werden ja auch noch mal hier so unsere Favoriten-Kills noch mal benennen, aber nur eine Handvoll Kills aus der Reihe, wo ich sage, dass die mich auch wirklich in Anführungszeichen verstört haben. Die meisten der Kills sind halt irgendwie blutig oder zumindest kreativ, aber die wenigsten davon sind jetzt in der Hinsicht traumatisierend, wie ich finde.
Ist ja interessant, dass ihr da ansprecht, weil das ist ja so ein Punkt, der ja immer wieder diskutiert wird, wenn man über diese Reihe spricht, diesen Eingriff der MPAA, die amerikanische Zensurbehörde, einfach gesagt, die ja bei diesen Filmen immer relativ streng war, weshalb es eben dazu geführt hat, dass ganz viele Szenen, die eigentlich expliziter gewesen wären, bis heute nicht oder gar nicht mehr schaubar, oder es gibt keine Director's Cuts zum Beispiel, wo man diese Szenen heute sehen kann. Und wie du gesagt hast, Kühne, was vielleicht da auch eine Rolle spielt, man sieht zwar, was beabsichtigt wurde, aber eben die Schluss oder der Schlussteil dieser Kills ist vielfach einfach weggeschnitten, und da denkt man sich vielleicht im Nachhinein noch ganz viel dazu, und wenn man den Film sieht, merkt man erst, hey, das war ja gar nicht so krass, wie ich mir das vorgestellt habe.
Was mir jetzt wirklich aufgefallen ist, als ich jetzt dann die Reihe, ich hatte sie jetzt für den Podcast nochmal einmal komplett durchgeguckt und jetzt erst vor 2 Tagen auch Freddy vs. Jason. Und bei Freddy vs. Jason hat man ja diese, so eine Art Best of der Freddy Kills aus der Nightmare on Elm Street Reihe. Und also Freitag der 13. hat ja, wenn du es gesamt nimmst, einen unfassbar hohen Bodycount. Also da sind wir ja weit, glaube ich, bei über 150 Leuten, die in dieser ganzen Reihe sterben. Und ich muss sagen, so gut wie jeder Kill von Freddy ist irgendwo erinnerungswürdiger als Freitag der 13. Und ich bin mal gespannt, ob wir jetzt herauskriegen, wo denn überhaupt genau diese Faszination dieser Reihe steht oder warum sie jetzt auch so als, sie ist ja nicht so in der Versenkung verschwunden wie manch andere Slasher-Reihen aus der damaligen Zeit. Also das wundert mich eigentlich, weil wie gesagt, so viel Erinnerungswürdiges, würde ich sagen, haben die gar nicht.
Ich glaube, es liegt halt auch daran, weil sie es geschafft haben, mit mehr Glück als Verstand, so eine gewisse Ikonografie aufzubauen mit dieser Eishockey-Maske, die ja im dritten Teil dann dazu kam. Und ich glaube, das hat schon geholfen. Und man darf nicht vergessen, dass die Reihe ja in den 80er Jahren wirklich immens erfolgreich war. Die haben ja damit wirklich riesen Kohle gemacht mit den ersten 4 Teilen. So viel Kohle, dass ja teilweise irgendwie die Fortsetzungen schon irgendwie entstanden sind. Da war der Vorgänger noch gar nicht richtig abgedreht. Ne? Und ich glaube auch, also ich gebe dir da komplett recht, jeder Freddy Kill ist eigentlich kreativer, innovativer und erinnerungswürdiger als das, was Jason macht. Aber ich glaube, bei Jason ist es einfach so, und die ganze Reihe, diese ganze Friday-Reihe, Hausmannskost fällt mir da irgendwie ein. Das ist so was wie Omas guter Eintopf. Du weißt, was du bekommst, du weißt, was da drin ist, du weißt auch im Prinzip bei fast jedem Teil, was dich erwartet, nämlich so ein tumper Hühner mit Hockeymaske metzelt sich durch Teenager. Aber letztlich ist es ja, glaube ich, genau das, was man dann auch sehen möchte oder was einem dann die cineastische Befriedigung bringt. Also ich muss auch sagen, ich finde nicht alles geil an der Reihe. Ich finde auch, dass einiges ein bisschen mir jetzt arg zu überhöht wird, aber man kann halt nicht sagen, dass das keine, in Anführungszeichen, Kultfilme sind. Also es ist schon ein Kult-Franchise. Und ich muss auch sagen, es gibt Zeiten, wenn ich Bock auf Horror habe, habe ich auch mehr Bock auf einen Friday als auf einen Nightmare. Wenn es halt eher was Bodenständigeres, Tumpes, ja, wenn es halt ein, jetzt wollte ich einen Einlauf sagen, wenn es halt ein Eintopf sein soll, statt einer Käseplatte. Das war jetzt ein ganz dummes Beispiel, aber hey, ich rede hier mit dem Schweizer, deswegen.
Nee, ich finde die Analogie zum Essen eigentlich gar nicht so schlecht, weil manchmal hättest du eigentlich wirklich Bock, dir ein schönes Menü zu Hause zu kochen. Du weißt aber, es ist aufwendig und braucht Zeit und dann greifst du lieber zum Hörer und bestellst dir Fast Food. Ist ja auch geil im ersten Moment, aber absolut nicht nachhaltig und irgendwie nach einer Stunde hast du schon wieder Hunger auf mehr, oder? Es gibt dir nicht so am Schluss so diese Riesenbefriedigung, aber irgendwie muss es trotzdem zwischendurch sein.
Ja, aber Bodo, jetzt... Ich komme ja nicht raus. Du warst ja auch schon ein paar Mal bei mir bei den Movie Virgins eingeladen. Und da stellt sich mir natürlich auch die Frage, jetzt wo du sagst, du hast die ganze Reihe das erste Mal gesehen. Du wirst ja in deinen jungen Jahren schon mal irgendwas davon mitbekommen haben. Würdest du denen jetzt sagen, dass das, was du dir vorgestellt hast, dass du das jetzt auch bekommen hast bei deiner Erstsichtung? Oder warst du jetzt eher überwältigt oder sogar unterwältigt von dem Ganzen da? Auch was zum Beispiel die Brutalität angeht, die Kills, Jason an sich.
Also ich muss da vielleicht beim Grund anfangen, weshalb ich die Reihe nie geschaut habe. Und das beginnt eigentlich schon mit dem ersten Scream-Teil, weil ich dort in der Intro-Sequenz in dieser Frage, wer war der Mörder in Freitag 13. und sie ja die falsche Antwort gibt. Sie sagt Jason und der Killer dann am Telefon sagt, na, es war Jasons Mutter. Da wusste ich ja eigentlich schon, was genau der Twist ist. Und das hat sich witzigerweise dann so ein bisschen durchgezogen. Ich bin Freitag der 13. immer wieder begegnet, so auf eine Art, eben sei es durch irgendwelche Referenzen, YouTube-Videos und weiß ich was alles. Und am Schluss hatte ich wieder das Gefühl, eigentlich habe ich die ganze Reihe schon gesehen, ohne sie gesehen zu haben. Muss ich sie wirklich noch schauen? Nein, weil ich weiß von A bis Z, was passiert. Eben Freddy vs. Jason habe ich gesehen. Das war nicht ganz korrekt, was ich gesagt habe. Also Freddy vs. Jason habe ich gesehen und das Remake von Freitag, den 13. habe ich auch mal so einem verkaterten Sonntag auf Netflix geschaut. Das waren die 2 einzigen, die ich gesehen habe und den Rest habe ich mir so gedacht, ja okay, muss ich mir eigentlich gar nicht wirklich antun, weil viel mehr kann mir diese Reihe wahrscheinlich nicht geben und dann hatte ich trotzdem irgendwie Bock drauf, dann plötzlich so im hohen Alter jetzt und als du gesagt hast, lass es uns tun, da habe ich gefunden. Ja, okay. Und meine Erwartung war wirklich so, ich werde wahrscheinlich nicht viel Neues sehen und alles, was ich schon mitbekommen habe, man weiß ja schon ein bisschen, was so die Filmbubble zu den einzelnen Teilen oder von den einzelnen Teilen hält. Eben der erste ist ja so, liegt so hinter Halloween und dem ersten Nightmare und so ein bisschen zurück, eben kommt nicht ganz dran heran und ist, war trotzdem extrem erfolgreich. Und dann beim dritten Teil kommt der Jason langsam und da gab es da irgendwelche neue Versuche ohne Jason und so. Und ich wusste ein bisschen, wie jeder Film ankommt und hatte eigentlich die Erwartung, ja, das wird bei mir schlussendlich wahrscheinlich genau gleich aussehen. Aber ich kann jetzt schon sagen, es könnte interessant werden, dass meine Meinung zu den einzelnen Filmen vielleicht etwas anders ausfällt als zu erwarten, eben weil ich schon das Gefühl hatte, ich kenne die Filme und werde ins selbe Horn blasen wie die anderen.
Ich glaube das gar nicht. Ich glaube tatsächlich sogar, dass es überhaupt nicht überraschend ist, wenn man in dieser Reihe irgendwie... Ich glaube, du kannst mit 10 Leuten sprechen und alle werden eine unterschiedliche Meinung haben, was sie jetzt besser, was sie jetzt schlechter finden. Weil ich glaube tatsächlich, die Filme, die sind zwar, eigentlich sind sie alle gleich, sind aber dann auf eine ganz dubiose Art und Weise auch wieder unterschiedlich, wo man eben sich überlegen muss, was möchte ich denn daraus ziehen? Ist es mir wichtiger, dass die Filme spannend sind? Ist es wichtiger, dass ich einen Jason habe, der da gut mit der Machete dann da irgendwie Leute wegaxtet oder sowas? Und finde das gar nicht komisch. Ich kann mir vorstellen, wir haben ja auch für später so ein kleines Ranking mal unter uns dreien vorbereitet. Ich kann mir vorstellen, dass wir gar nicht so gleich sein werden, alle drei.
Nee, das könnte wahrscheinlich sehr überraschend werden, wo da die Unterschiede untereinander sein werden. Gut, wir hatten das schon bei Lake Placid Kühne, dass wir uns ziemlich uneins waren über gewisse Platzierungen. Witzigerweise beim Mad Max Podcast waren wir drei uns jetzt noch Stu eingeschlossen, alle einig.
Ich ja, glaube, da gibt es ja auch keine Alternative.
Ranking. Also. Nee, eben, das gibt nur, aber eben, man kann natürlich auch nicht ein Ranking der Mad Max-Reihe mit einem Ranking der Friday-Reihe vergleichen. Aber eben, ich hatte wirklich, ich nehme es jetzt schon mal vorne weg, ich war krankgeschrieben anfangs Juli war das, glaube ich, eine Woche lang. Und da habe ich mir ja wirklich die ganze Reihe ziemlich am Stück reingezogen, was ich im Nachhinein ein bisschen bereue, weil da doch einzelne Sachen verschwimmen miteinander. Aber ich hatte wirklich Spaß und am Ende jedes Teils hatte ich irgendwie Bock, den nächsten zu schauen. Aus irgendeinem Grund, keine Ahnung weshalb, aber ich fand es sehr unterhaltsam, auch zu schauen, eben mit dem ganzen Wissen im Hinterkopf, dass jetzt in dieser Hinsicht gar nichts geschadet hat, wie ich das erwartet hatte, sondern eigentlich fast noch dienlich war, dass ich das Ganze genießen konnte und irgendwie nicht dachte, ah, oh, was sehe ich mir hier für einen Scheiß an eigentlich, sondern es war mehr so mit immer so ein Grinsen auf dem Gesicht, so ein bisschen, was haben sie denn hier wieder gemacht? Und da, das ist ja eigentlich auch noch witzig und so, also ja.
Ich gehe aber so weit, dass insbesondere die späteren Friday-Teile alle irgendwo so ein Trademark haben, was die Sache auf jeden Fall erstmal spannend machen könnte. Also ich würde sagen, die ersten 4 bis 5 Teile sind relativ gleich, mit kleinen Abwandlungen natürlich. Aber spätestens ab Teil 6 kannst du immer jeden einzelnen Teil irgendwie für sich definieren, was an dem besonders ist und was eben auch einen komplett anderen Anschauspaß machen kann. Und ich kann mich noch dran erinnern, wenn mein Vater dann von der Friday-Reihe mal erzählt hat, er hat zum Beispiel immer Teil 9 erwähnt, wo mein einziger Wissensstand drüber war, ja, da lebt nur noch Jasons Herz. Und ich dachte mir, okay, du willst es sehen. Und das ist, glaube ich, witzigerweise der, den ich am allerspätesten gesehen habe, diesen Teil. Und ich verstehe das schon. Also gerade wenn man so leicht darüber informiert ist, wenn man dann weiß, ja, okay, dann kommt noch das könnte ja ganz interessant sein. Oder ja, gut, da habe ich jetzt irgendwie Bock drauf. Ich glaube das schon, dass man da wirklich dass man weiterschauen möchte, dass man wissen möchte, wie geht's denn jetzt weiter oder wie wird diese absurde Idee überhaupt da eingebracht.
Ja, also ich meine, die Reihe ist ja wirklich voller absurder Ideen. Also alleine schon der allererste Teil, wo sie ja wirklich versucht haben, ein Whodunit draus zu machen, aber einer der, sagen wir ehrlich, der dümmsten und dämlichsten Whodunits, weil ein Whodunit ist halt nur dann clever, wenn du auch wirklich die Chance hast zu erraten, wer der Killer ist, aber da ist es ja wirklich so, dass, Achtung Spoiler, Mrs. Voorhees so im letzten Drittel auftaucht und dann nach 3 Minuten sagt, übrigens, ich bin der Killer. Und das ist natürlich kein guter Whodunit, genauso wie im 5. Teil, der ja auch nochmal so eine Sonderposition innerhalb der Reihe hat. Und für mich muss ich auch sagen...
Aber das ist spannend. Ich möchte jetzt einfach nur kurz da eingrätschen. Ich habe das schon woanders gehört, dass Friday der Erste irgendwo als Whodunit gesehen wird. Finde ich gar nicht.
Doch, also wie er inszeniert wird, ist das Ganze da für mich ein Whodunit. Auch immer mit diesem Point-of-View-Situation, wo du das aus der Sicht des Killers siehst. Ich finde schon, dass sie da schon, auch nicht nur im ersten Teil, auch in den anderen Teilen, das schon gemacht haben. Und ab dem sechsten Teil ist es, glaube ich, wirklich so, wo sie gesagt haben, okay, jeder weiß jetzt, dass Jason es ist. Wir müssen nicht mehr so tun und Geheimnis drum machen. Das ist halt Jason, der Typ mit der Maske, der die Leute killt.
Ja, für mich ist so ein guter Whodunit auch einfach, dass sich die Figuren auch selber darüber unterhalten. Und ich glaube, gerade in den ersten Teilen ist es ja so, dass niemand weiß, dass alle da gerade weggemetzelt werden. Deswegen ist es, also für mich hat sich die Frage nie gestellt, ob es ein Whodunit ist oder nicht. Also
für mich ist der erste Teil wirklich ganz, der erste und der fünfte Teil sind für mich ganz da als Whodunit. Also wurde versucht zumindest.
Ja, beim fünften schon eher, da würde ich dir doch fast recht geben. Ne?
Wisst ihr denn noch, wie das bei euch war? Weil bei mir war ja klar, ich wusste, wer die Mörderin sein wird am Ende, oder? Bei mir war es mehr so zu erraten, wo sieht man Hinweise, und da sieht man ja irgendwo mal kurz irgendwie eine Silhouette von jemandem bei einem Haus, und da weiß man, oh, das wird die Mrs. Voorhees sein. Aber ihr, die Teile früher gesehen habt, war es denn so, also jetzt zum Beispiel bei dir, dass du während dem Film dich gefragt hast, wer ist jetzt das, welcher von diesen Figuren könnte der Mörder sein, oder war für dich sowieso auch schon klar, ja, es ist Mrs. Voorhees, weil du die Filme ja wahrscheinlich auch nicht in der originalen Reihenfolge gesehen hast?
Ich habe tatsächlich den ersten Teil zuerst gesehen und danach kann ich dir nicht mehr sagen, wie die Reihenfolge damit weiterging, aber ich wusste halt nicht, dass Mrs. Voorhees die Killerin ist, aber irgendwie, ich meine, wenn man ehrlich ist, der erste Teil hat ja nur eine geringe Anzahl von Figuren und ab einer gewissen Zeit, die um ist, sterben die auch wirklich wie die Fliegen. Da geht es ja relativ rasch. Dann ist der tot, dann ist der tot, dann ist der tot. Und dann kristallisiert sich schon raus, dass die Alice, nicht die Alice, die andere, die, wie heißt die, das Final Girl nochmal?
Ja, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben.
Ja.
Das könnte sich wiederholen, dieses Problem, denke ich jetzt mal im weiteren Verlauf.
Ich hab mir nicht erst die Namen gemerkt, das war mir zu schwierig.
Alice heißt sie doch, Alice Hardy, von Adrian King gespielt.
Ist es ja, Alice, ja, im ersten? Ja. Welches ist dann die so als Liebling gilt bei allen, die aus dem zweiten Teil?
Das ist natürlich die Ginny, oder?
Ginny, genau, irgendwie
das
so.
Das weiß man
so,
doch, okay. Also. Bitte.
Deshalb bist du eben als unser Tourguide mit dabei, Stu.
Ja. So, jetzt habe ich mich selbst irgendwie ausgebremst. Wo war ich?
Ob du wusstest, dass es Mrs. Voorhees ist?
Nee, wusste ich halt nicht, aber ab einem gewissen Zeitpunkt ist es halt so, im Prinzip sind die Figuren, die noch da sind, tot, liegen irgendwo tot rum, oder es ist halt das Final Girl, und als dann Mrs. Voorhees auftaucht, dann ist es halt auch so, wo ich mir dachte, okay, das wird es dann vermutlich die Dame sein, die Leute umbringt, und so war es dann auch. Und wenn man sich halt, und ich möchte das nicht als Kritikpunkt verstehen, ja, aber ich finde es schon ganz witzig, was diese alte Frau alles schafft. Also die macht ja, also alleine die ganzen Leichen so drapieren in Rekordzeit, und das ist halt eine, ich würde anschätzen, das ist vielleicht so eine 60-jährige alte Frau, ja. Und ich muss auch sagen, also hier schon mal ein ganz klarer Kritikpunkt am ersten Friday. Dieses Finale ist halt einfach sau langweilig. Es dauert viel zu lange, aber es hat auch eine gewisse Komik, weil es hat so ein bisschen was von so einem Benny Hill-Sketch, wo dann diese alte Frau diesem jungen Mädel einfach hinterherläuft. Genau.
Aber weißt du, was das Argument von wegen, ja, was diese alte Frau alles hinbekommt? Ich meine, sie rächt ihren Sohn, der gestorben ist, weil die Camp-Aufseher nicht auf ihn aufgepasst haben. Deshalb ist er ja im See ertrunken. Und du weißt, was für Kräfte Mütter aufbringen können, wenn es ums Wohl ihrer Kinder geht.
Wie gesagt, es gibt ja auch ganz viele Kills, die sind in Anführungszeichen realistisch. Also wenn sie diesen einem Typen einfach das Messer ins Bauch sticht. Aber zum Beispiel, allein die Vorstellung, dass diese alte Frau einfach unter dem Bett wartet, bis sie gevögelt haben, um dann Kevin Bacon so die Hand so an die Stirn zu halten und dann mit einem Pfeilspitze ihn abzustechen, ist schon... Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich möchte das nicht als Kritikpunkt verstehen wissen. Das ist nicht der Grund, warum ich finde, dass der erste Teil nicht ganz rund läuft, ja. Aber es ist halt einfach lustig, sich das vorzustellen. Einmal, stellt euch nur mal vor, wie diese alte, gebrechliche Frau da hingeht und erstmal, mein Rücken, und dann unter das Bett kriecht und erstmal minutenlang wartet, bis sie da gevögelt haben. Und auch dieses Drapieren, ich meine, das macht hier ihr Sohn später auch. Ne? Macht der Jason ja auch ganz gerne, erstmal die Leichen zusammenzusuchen und dann schön irgendwie zu drapieren. Jeder braucht ein Hobby. Aber wenn man halt genau drüber nachdenkt, und das ist, glaube ich, auch das, was ich an der Reihe insgeheim auch mag, diese Reihe ist halt komplett durch und durch absurd. Und das finde ich halt irgendwie auch sympathisch an dem Film. Es ist halt, sagen wir, wie es ist halt einfach Bullshit, wenn man mal ganz ehrlich ist. Aber netter Bullshit.
Und genau das war der Vorteil, weil ich das wusste, hatte ich Riesenspaß bei diesem Film, weil genau das, was du sagst, es gibt ja viele Menschen, die dann sagen, ja, das ist nicht logisch und dort und hier und so. Und ich wusste, diese ganze Reihe ist kompletter Blödsinn. Und deshalb konnte ich wirklich Hirn ausschalten, mich vor den Fernseher knallen und einfach richtig genießen. Und viel zu genießen gibt es ja auch, dass gerade zum Beispiel diesen Kill mit der Pfeilspitze, hast du erwähnt. Also die Effekte sind ja wirklich grandios. Das muss man hier.
Wenn man sie sieht.
Wenn man sie sieht.
Wobei man auch sagen muss, ich finde gerade bei den alten Fridays, so 4K-Abtastungen tun solchen alten Filmen nicht immer gut. Ich finde zum Beispiel, dass du bei der Kevin Bacon-Szene in HD schon deutlich siehst, wo Kevin Bacon aufhört und wo der Dummy halt anfängt. Das, ne, nicht, auch das soll keine Kritik sein, ne, wie gesagt. Aber
das kannst du ja auch nicht als Kritik nehmen, weil das wussten die ja damals nicht, dass als der Film gedreht worden ist. Und ich weiß noch, ich habe die Szene als Kind gesehen und da war ich ja schon, ist ja schon einige Jahre her gewesen, dass da Friday in den Kinos war. Aber ich war davon immer noch fasziniert, da auf dieser abgeranzten Videokassette das zu sehen und das funktioniert. Also
was ja zum Beispiel auch ganz interessant ist, es gibt ja diese eine Szene, die du gerade eben schon genannt hast, wo jemand irgendwie an diesem, Trafohäuschen steht oder da reingeht, ja. Und man kann halt wirklich, wenn man es in HD oder 4K sieht, wirklich erkennen, das ist wirklich Mrs. Voorhees. Das heißt, in der VHS-Fassung siehst du nur irgendwie so eine schemenhafte Gestalt, aber in 4K, so wurde mir angetragen, siehst du wirklich, das ist Mrs. Voorhees. Du siehst es nur sehr kurz, aber sie haben anscheinend wirklich diese Patsy Palmer dafür benutzt, damit die da mal kurz in dieses Haus reingeht. Das fand ich auch irgendwie ganz, ganz spannend. Und, um nochmal eine Sache zu sagen, ich finde sogar, dass der erste Teil einen Kill beinhaltet, den ich verstörend finde, der mir wirklich auch nahe ging. Denn als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dachte ich, okay, Film, ich weiß, was du willst. Ich dachte wirklich, dass dieses eine junge Mädel da, was da mit einem Kehlenschnitt im Wald getötet wird, dass das Final Girl wird. Weil sie ist sympathisch, sie ist nett, ja, sie ist weltoffen, das sind immer so Attribute für so typische Final Girls. Und dann wird sie aber halt wirklich relativ schnell und rigoros aus dem Film genommen. Das hatte für mich fast schon sowas wie, ich nenne mal, bekanntestes Beispiel wäre Psycho mit Marion Crane. Und dieser Kill, den finde ich immer noch heftig, zum einen, der ist toll getrickst mit dem Kehlschnitt, aber der ist für mich halt heftig, weil da halt wirklich eine komplett sympathische Figur relativ effektiv und schnell aus dem Film genommen wird und ich dann so dann dem Film gegenüber stand, dachte, okay, und was ist jetzt die Figur, mit der ich mitfiebern soll? Und das kann ich auch schon mal vorwegnehmen, für mich auch teilweise ein Problem der Reihe. Die Kills sind immer super, aber ich habe manchmal schon Probleme für mich, so Figuren zu finden in den Filmen, wo ich mitfiebere, weil, seien wir ehrlich, die meisten Figuren sind halt genau das, was sie sein sollen, nämlich viel, was zur Schlachtbank geführt wird.
Ja, und ich finde eben gerade am Anfang der Reihe kristallisiert sich auch immer erst sehr, sehr spät raus, wer das Final Girl ist. Weil selbst bei Alice jetzt im ersten Teil, muss ich sagen, als ich die gesehen habe und so die ersten Szenen hatte, dachte ich, ja, kann sein, muss aber auch nicht. Und das zieht sich auch über den zweiten Teil hinweg. Den dritten, glaube ich, auch noch. Wo man gar nicht so ganz genau weiß, ist es jetzt das Final Girl, ist es das nicht? Und erst so im Film sich diese Person dahin entwickelt. Anders als jetzt bei einem Halloween, wo von vornherein klar ist, du siehst Jamie Lee Curtis und weißt, ja, okay, das ist er. Da, herzlichen Glückwunsch.
Wobei mich eben auch interessieren würde, wie das damals zur Zeit war, als die Filme rausgekommen sind, dass es wirklich so, gut, jetzt eben, man hat es bei Psycho natürlich, hatte man es, und jetzt bei der ersten Camperin, die da ja Autostopp macht und da mitgenommen wird, eben von der Mörderin. Aber ja, ist noch schwierig zu sagen, ob man, weil ich halt wirklich das Zeug schon alles wusste, war mir schon klar, die wird jetzt gleich umgebracht. Schon nur rein die Perspektive, dass man den Fahrer des Autos gar nicht sieht, wusste ich schon, das muss der Mörder sein, die wird jetzt gleich sterben. Aber eben, ja, wie das damals zu dieser Zeit gewesen sein muss, kann ich eben halt nicht mehr so nachvollziehen.
Ich glaube gar nicht so schlimm, weil der Film, der wurde ja auch so ein bisschen beworben, so als so der schmutzige kleine Bruder von Halloween. So, ich glaube, es war schon klar, dass das eher, dass der ganze Film eher ein bisschen sleaziger wird. Und damals gab es ja noch gar nicht diese ganze Reihe von Slashern. Und ich glaube, das hat die Leute tatsächlich gar nicht so interessiert. Also kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil ja eher später irgendwie klar war, okay, wir reden hier von Final Girls und die überleben immer. Aber diesen Trop hat ja eben erst Halloween so richtig aufgebaut. Und dann zwei Jahre später, in der Zwischenzeit, kamen nicht ganz so viele Slasher, die dem dann eben dann auch nachgegangen sind. Und dementsprechend glaube ich, das war gar keine große Überraschung. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Was ja eben interessant ist, wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, niemand hat damit gerechnet, dass dieser Film so erfolgreich wird. Eben, es ist so ein kleiner Bruder, dreckiger Bruder, oder ja, wie könnte man sagen, ein bisschen auch das ungewollte Kind vielleicht eher von Halloween, so der immer so ein bisschen auf der Ersatzbank sitzen muss oder am Kindertisch, so wo, den man nicht bei sich am Erwachsenentisch haben möchte. Und trotzdem eben riesen erfolgreich. Betsy Palmer war selbst erstaunt, die war ja damals eigentlich die bekannteste Schauspielerin, die eben dann am Ende als die Mörderin entlarvt wird. Und die hat ja auch nur mitgemacht, weil sie dachte, ja, da, diesen Film schaut ja eh niemand an und ich kann mir damit mit der Gage ein neues Auto kaufen. Und dann ging der so durch die Decke. Und ich frage mich auch im Nachhinein, war einfach der Hunger nach diesem Slasher-Genre nach Halloween so groß, dass Freitag der 13. wirklich so von diesem Fahrwasser oder in diesem Fahrwasser profitieren konnte? Oder was war es denn genau? Weil wir haben es jetzt schon ein bisschen exerziert. Viel zu bieten hat der Film ja eigentlich nicht, weil wir alles auch so ein bisschen belächelt haben bis jetzt, was in diesem Film passiert.
Naja, also ich glaube einfach, wir heute, wir werden ja so mit Slashern oder wir wurden eine Zeit lang so mit Slasher zugeworfen und zugemüllt. Es gibt ja keinen Feiertag, der nicht irgendwie einen Slasher bekommen hat. Es gibt keine Maske, die nicht irgendwie einen Slasher bekommen hat. Und ich glaube einfach, das gab's damals nicht. Ich bin mir gar nicht so sehr sicher. Gab's, vielleicht weißt du das, zwischen Halloween und Friday, gab's da jetzt eigentlich so richtig bekannte Slasher, die da rausgekommen sind? Also ich kann mir einfach vorstellen, das Publikum, das wollte einfach was Neues haben und hat es dann eben dadurch bekommen.
Ich glaube, ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen, aber ich glaube wirklich, dass Friday zusammen mit dem The Burning schon so ein bisschen so diese Renaissance dieser B-Movie-Slasher heraufbeschworen hat. Dann kamen noch später Sachen wie Sleepaway Camp, das sind dann so Slasher der dritten Reihe, würde ich eher sagen. Und warum die so erfolgreich sind? Also man muss ja ganz klar sagen, die waren erfolgreich, aber die waren ja auch nur wirklich sehr erfolgreich für eine kurze Zeitspanne. Also ich glaube, es waren 1980 kam der letzte Film, der wirklich total Reibach gemacht hat an einem Boxoffice, war der vierte und der fünfte ist ja dann schon wieder ein bisschen eingebrochen. Also nicht falsch verstehen, die waren alle erfolgreich genug, um weiterzumachen. Ne? Das ist klar. Also es ist weiterzumachen. Ich glaube, nach dem achten Teil hat, glaube ich, Paramount ja Teile der Rechte an New Line Cinema abgegeben. Sowieso diese ganzen Rechtssachen und Studiosachen sind eh komplex und diese ganze Sache mit dem Rechtsstreit mit Victor Miller möchte ich jetzt hier auch nicht aufmachen, weil dann wird dieser Podcast wirklich elendig lang. Aber ich glaube einfach, der kam einfach zu einer richtigen Zeit, vielleicht auch, weil er zum einen in diesem Camp, also diesem Camp einfach sowas Heimeliges hatte, dann hattest du sowas Bedrohliches und vor allem die 80er waren ja, und ich habe da mal ein sehr schönes, interessantes Essay zugelesen, die 80er waren ja so diese Zeit des Kalten Krieges, wo der Feind so ein bisschen diffus war und ich glaube, das passte auch einfach dieser Situation. Du bist in diesem uramerikanischen Setting dieses Feriencamps und da ist irgendetwas Böses, was die Leute dezimiert. Ich glaube, das war einfach auch eine Zeitgeistsache. Letztlich würde ich sagen, Friday war auch ein bisschen Lightning in the Bottle. Da hat einfach irgendwie alles gepasst. Ich glaube, ein Jahr später, ein Jahr früher, irgendwie nicht schon als Cunningham, sondern Wes Craven hätte Regie geführt. Ich glaube, das hätte nicht funktioniert. Das war einfach ich glaube, es war ein Glückstreffer.
Ja, man muss ja auch sagen, dass das Marketing genial war für diesen Film. Man hat ja den Titel schon gewählt, bevor man überhaupt eine richtige Geschichte hatte. Auf jeden Fall wird das heute behauptet, dass das so war. Haben schon in der Zeitung eine Anzeige geschaltet. Und das war so eine Macker-Aktion irgendwie. So, jetzt kommt der Real Shit. Ihr habt Halloween geliebt. Also das war noch irgendwie Kinderkacke im Gegensatz zu dem, was wir jetzt euch servieren. Und ich denke, dass das wahrscheinlich auch schon so ein bisschen ein Grund war, dass so viele Leute ins Kino gegangen sind. Wobei es nicht nur das gewesen sein kann, eben, sondern das, was du vorhin alles aufgezählt hast, du, weil sonst wäre der erste Teil erfolgreich gewesen und dann wäre es rasant nach unten gegangen mit den nächsten Filmen. Also
vielleicht liegt auch daran, weil damals ja Kino auch einen anderen Stellenwert hatte. Also wir drei alten Männer hier können sich noch erinnern, es gab ja noch eine Zeit, da war ja auch Kino ja ein soziales Ereignis. Da hat man sich am Freitagabend getroffen und ist mit Freunden ins Kino gefahren. Das war damals, glaube ich, noch verbreiteter. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, da haben wir dieses Mutproben-Ding, dass so ein Freitag der 13. wahrscheinlich auch eine Zeit lang echt gut funktioniert hast. Da bist du mit deinen Kumpels und deinem, vielleicht auch deinem Mädchen, deinem Schwarm, das du beeindrucken wolltest, halt eben dann Freitagabends in Freitag der 13. Teil 4 gegangen.
Ja, aber was man jetzt natürlich auch ein bisschen noch, was man auch ein bisschen bedenken muss, die Filme sind natürlich sehr erfolgreich aufgrund dessen, was die gekostet haben. Ne? Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass das irgendwie Blockbuster waren, die da 100 Millionen oder sowas ein. Ich meine, bring heute mal einen Film raus, wenn der nicht Minimum 100 Millionen reinspielt, dann ist das ja, dann wird's ja als Flop gewertet.
Was du nicht vergessen darfst, dass die ersten Teile ja auch rauskamen, da war ja, glaube ich, das Thema VHS noch gar nicht so groß. Also ich hätte mir auch vorstellen können, so ein Film wie Friday the 13th, der wäre vermutlich in den 90ern oder in den 2000ern eine Direct-to-DVD- oder VHS-Produktion gewesen. Aber damals war es halt noch Kino.
Ne? Genau. Aber es ist ja auch so, dass die anderen Teile oder die Folgeteile, als dann der Videomarkt so richtig geboomt ist, da haben die ja nochmal richtig Reibach gemacht. Und selbst wenn dann so ein Friday 8 nicht ganz so erfolgreich ist, wird sie das Tape natürlich auch ausgeliehen und verkauft haben ohne Ende. Ne? Das ist eben heute ja gar nicht mehr denkbar. Aber man guckt sich das jetzt an und dann sieht man natürlich traumhafte Zahlen. Budget vom ersten Teil 550.000, Einnahmen 39 Millionen. Ja, aber 39 Millionen ist natürlich nicht der erfolgreichste Kinostart oder Kino, was in diesem Jahr dann da aufgezeichnet worden ist. Es ist ja immer so ein bisschen, die Zahlen musst du eben in Relation zu dem sehen, was sie gekostet haben. Und Friday konnte einfach immer sehr, sehr gut und kostengünstig produzieren mit Schauspielern, die bisher noch keine große Rolle hatten. Das war eben der große Vorteil bei denen immer.
Und trotzdem hat es sich eben gelohnt, sie auch immer im Kino zu bringen, was ja interessant ist, auch im weiteren Verlauf, eben als dann Heimkino wichtiger wurde, witzigerweise eben trotzdem man gesagt hat, nein, wir bringen die Filme ins Kino. Also es gibt ja nicht viele Horrorreihen, die das auch gemacht haben. Es ist jetzt nicht etwas, das ich herausgefunden habe, ich glaube mal etwas irgendwo gehört oder gelesen zu haben. Was war da noch? Eben Nightmare on Elm Street wüsste ich gar nicht, ob die auch alle im Kino gelaufen sind.
Alle sind schon im Kino gelaufen. Ja.
Halloween sicher nicht. Ja, Saw, aber das kam dann auch viel später
und natürlich. Und Halloween, meine ich, liefen aber auch alle im Kino. Aber so Sachen wie Hellraiser oder Chucky zum Beispiel, die liefen halt irgendwann nur noch auf DVD oder VHS, ja.
Bei Halloween bin ich mir gar nicht ganz so sicher, ob der 6 noch im Kino lief, doch, wenn ich ehrlich bin.
Doch, liefen sie.
Ja, ja. Ja, dann lief auch komplett Halloween. Bei dem wäre ich mir jetzt nicht sicher gewesen.
Ja, dann ist es doch nicht so krass. Okay, dann hätten wir das. Können wir das schon mal abhaken?
Ja, aber ja, was heißt nicht krass? Also du musst ja die Zeit und die ganze Zeitspanne dazu nehmen. Heute hast du natürlich mit Saw ein Franchise, was eben auch relativ kostengünstig produziert wird und sehr, sehr viel Geld reinspielt. Aber geh mal in die anderen Horrorfilme rein oder sowas. Damals dieser ganze Hype um Hostel beispielsweise, schwuppdiwupp Teil 3, ach komm, das ist auch, machen wir direkt für Director-DVD und sowas. Und ich finde schon, wenn man jetzt sich mal die ganzen Horrorreihen anguckt und wie viele das gibt, wir können zwar jetzt gerade, weil wir mit der Materie vertraut sind, 3, 4 aufzählen, wo alle Filme vielleicht im Kino liefen, aber so ganz selbstverständlich ist das nicht. Und zumal gerade bei dem, was da wirklich produziert worden ist, auch so, was du vorhin meinte, Slasher der zweiten Reihe, die wahrscheinlich sogar besser sind als jeder Friday-Film, das ist aber alles unter ferner Liefen gelaufen. Also ich glaube tatsächlich, es ging nicht tatsächlich nur um Qualität, sondern die Marke war einfach so fantastisch groß, dass man weniger den Film promotet hat, sondern mehr die Marke dahinter. Ist meine Vermutung.
Ja, und sie hatten ja auch wirklich Glück, denn das haben wir ja gerade eben schon mal so ein bisschen angeteasert. Diese ikonische Hockeymaske bekam er ja erst im dritten Teil. Und das war ja auch mehr so ein, fast so ein Zufall. Und es gibt ja diese, glaube ich, 5-Stunden-Doku Crystal Lake Memories, die man sich auf jeden Fall mal angucken sollte, wenn man sich für Horrorfilme interessiert. Die ist sehr, sehr wirklich informativ und ergiebig. Und da gibt's ja auch diverse Stimmen, die das ankreiden, dass das war meine Idee. Aber so richtig wissen, wer jetzt die Idee hatte, diese Hockeymaske zu nehmen, weiß keiner, aber auch die hat ja was beigefügt, denn mittlerweile ist das so ikonisch. Du verbindest Freitag der 13. mit Jason und Jason mit der Hockeymaske. Also Freddy hat so seine Klingenhandschuhe und seinen Schlapphut und seinen Ringelpullover und Jason ist halt dieser Hühne mit der Hockeymaske und der Machete. Ne? Das ist halt eben auch
ja, gut. Aber Hühne, er war ja auch gar kein Hühne von Anfang an. Ich meine, Jason taucht ja erst in Teil 2 auf, wo der einfach nur aussieht wie Lutz von der Baustelle.
Ja, mit einem Kartoffelsack auf dem Kopf.
Ja, wo der nur ein Auge rausgeschnitten hat. Also was ein Quatsch.
Er ist nicht der Hellste, das muss man sagen, aber er ist effektiv.
Ja, eben, aber deshalb auch umso interessanter, dass diese Ikonie überhaupt, dass es möglich war, diese überhaupt aufzubauen. Nicht, dass man gesagt hat nach dem zweiten Teil, hey, komm, vergiss es, das ist doch nix. Dass es wirklich bis zum dritten Teil, dass die Leute dran geblieben sind und sich dann erst diese Ikonografie um diese Figur entwickeln konnte. Ich meine, bei Halloween ist es zwar ähnlich abgelaufen mit der Maske, das war ja auch so mehr ein Zufall. Ja, man hatte nicht mehr viel Geld, da ist irgendeiner schnell in den nächsten Supermarkt gerannt, hat eine William Shatner Maske gekauft, die sie dann weiß angemalt haben und da hatten sie ihren Michael, aber das passierte immerhin schon im ersten Film. Und hier dauerte es 2,5 Filme, bis eben diese Hockeymaske überhaupt erst irgendwie ins Spiel kam. Und wenn ihr mich fragt, auch ziemlich unspektakulär, wenn man den dritten Teil anschaut, weil ich so als eben jemand, der diese Hockeymaske schon kannte und wusste, boah, im dritten Teil kommt die, wie wird das wohl inszeniert, wie kommt das? So richtig beiläufig, plötzlich läuft einfach der Jason mit dieser Hockeymaske über den Steg und bringt eine mit einer Harpune um. Aber es ist dann nicht so wie im Remake zum Beispiel, wo man ihn wirklich so in einer Scheune sieht, wo er dann diese Maske nimmt und sich anzieht. Also ich war ein bisschen enttäuscht, aber so im Nachhinein muss ich sagen, ja, logisch war das damals nicht so ikonisch, weil man ja gar nicht wusste, was man jetzt mit dieser Maske überhaupt auslöst. Und was da noch alles folgt.
Man muss ja auch irgendwo sagen, dass die Reihe ja auch sehr, sehr lange brauchte, um sich wirklich zu finden. Und ich glaube, es gibt auch einige, die sagen, dass eben ein oder zwei Teile der späteren Reihe auch definitiv die besten der Reihe sind, weil sie sich da eben erst findet und nicht wie bei so gut wie jedem anderen Horror-Franchise, wo man sagt, okay, im ersten habe ich meinen Peak erreicht, sondern man konnte diese Figur und dieses Mysterium um Jason ja auch auf jeden Fall weiterspinnen. Ne? Und wenn wir ehrlich sind, das erste Mal Jason, so wie wir eben Jason kennen oder wie er dann eben auch von den Fans geliebt wird, das ist ja nicht beim dritten Teil. Im vierten eventuell. Und ich glaube, seine völlige Ikonografie bekommt er dann im sechsten Teil. Also es dauert unglaublich lange, diesen Killer aufzubauen. Ne? Und deswegen sagte ich ja auch, ich glaube tatsächlich, am Anfang wurde die Marke selber verkauft, weil keiner wusste, wo soll's hingehen.
Ja, was ich halt auch spannend finde, wenn du es vergleichst mit Halloween, dass ja bei Halloween auch immer darauf geachtet wird, dass Michael Myers Mysterium bleibt. Also er spricht nicht genau wie Jason, er hat die Maske auf und er reagiert halt einfach, also komplett gnadenlos. Und bei Jason ist es halt einfach so, alleine, dass du halt in jedem Teil, wo er mitspielt, im Minimum einmal ohne Maske siehst, ist ja schon viel wert. Also ist halt so, es ist einfach so, also bei Halloween steckt ja schon eine gewisse Mysterium, eine gewisse Psychologisierung dahinter, einfach dieses so das pure Böse. Und bei Jason ist einfach so, ja, das ist halt der Jason, ne? Der macht das halt einfach. Ne? Das finde ich auch immer ganz spannend. Also ich habe immer so das Gefühl, wenn die Halloween-Reihe, auch wenn die natürlich auch immer tumper wurden, aber Halloween war immer, hatte noch so eine gewisse, so blödes klingt, eine gewisse Eleganz und Friday war halt einfach immer der Waldschrat.
Ja, also Es hat sich ja auch nicht geändert, dass auch, ich glaube, Friday ist wahrscheinlich die Horrorfilmreihe, wo auch am meisten eben Frauen sich einfach ohne Grund ausziehen. Also es geht ja wirklich nur um Sex und Gewalt in diesem Film. So, ich weiß gar nicht, ich habe irgendwann aufgehört mitzuzählen, wenn dann irgendwann Mädels nachts an so einem See vorbeilaufen und dann komplett random sagen, ich geh jetzt schwimmen und sich ausziehen, dann da reinspringen, ohne Handtuch, ohne Badeschlappen mit dabei. Und ich glaube einfach, Friday oder die Macher von Friday wussten von Anfang an, was will meine Zielgruppe sehen. Und wenn du jetzt Halloween mit in den Raum reinwirfst, dieses Mysterium, das funktioniert ja ab einem gewissen Moment überhaupt nicht mehr. Und da wird ja da ein Bohai drum gemacht in den späteren Teilen. Das wollten die Leute ja nicht sehen. Aber wenn du eben, und das klingt jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen sexistisch, aber wenn du die Leute mit barbusigen Brüsten und brutalen Toten ins Kino lockst, es funktioniert.
Kurze Frage, weil du auf den Baden erwähnt hast. Wenn Jason als Kind nicht ertrunken wäre, glaubt ihr nicht auch, dass der vermutlich Bademeister geworden wäre?
Ich hätte den ja eher an so einer, als Schlachter oder als Holzfäller gesehen.
Aber so Bademeister Jason stelle ich mir auch lustig vor.
Ja, ja.
Du, so als Kind, ja, du bist vom Rand gesprungen, du bist tot.
Auch da, das ganze Mysterium um Jason wird ja auch in keiner Sekunde kohärent erzählt.
Alleine, dass er in jedem Teil anders aussieht. Du siehst halt ganz ehrlich, im ersten Teil, was kann man gerade sagen, der erste Teil endet ja mit diesem legendären Jumpscare, mit dieser Traumsequenz an diesem Boot. Da siehst du ja kurz, wie dieser junge Jason aussieht ohne Maske. Dann den nächsten Teil sieht der Jason dann komplett anders aus. Und erst, wenn im vierten Teil Tom Savini als Special Effect Künstler zurückkommt, sieht der erwachsene Jason ja zumindest annähernd wieder so aus wie der junge Jason. Aber da hast du recht, das ist halt keine Kohärenz. Und wisst ihr was? Ich finde das nicht schlimm.
Nee, ich denke eben genau, dass das vielleicht auch den Charme ausmachte, damals ins Kino zu gehen, weil man es vielleicht als Zuschauer eben und Zuschauerin genau eben das wollte. Man wusste nicht genau, was denken sie sich wohl jetzt wieder genau aus? Das funktioniert ähnlich wie heute so ein Fast and Furious Film. Man will irgendwie sehen, ja. Was haben sie sich jetzt wieder für einen Schund ausgedacht? Und man geht rein, weil man weiß, ja, man wird sicher unterhalten auf eine Art und Weise. Es wird nicht nochmal genau das Gleiche gemacht wie das letzte Mal.
Weil ganz ehrlich, ich könnte mir nicht vorstellen, dass es funktioniert, Michael Myers im Weltall. Jason im Weltall habe ich kein Problem mit. Aber wenn du mir sagen würdest, wir haben hier Michael Myers, der wird ins Weltall geschossen, dann würde ich sagen, oh nee, aber bei Jason, da war mir von vorher klar, okay, das ist zwar absolut, absolut absurd und bescheuert, aber es ist Friday, das passt.
Ja gut, nochmal. Im neunten Teil lebt nur noch das Herz. Ich glaube, damit ist alles gesagt. So. Also noch absurder als der neunte Teil kann es ja gar nicht werden. Und da finde ich Jason im Weltall schon fast normal. Aber auch, was ich die ganze Zeit gar nicht wusste und jetzt erst bei einem Rewatch mir wieder aufgefallen ist, ich habe, glaube ich, am meisten Teil 1, Teil 2 und eben Freddy King Jason gesehen. Also als der damals rauskam, war ich ja hellauf begeistert davon. Und da wird ja einfach dieser Trope aufgemacht, dass Jason Angst vor Wasser hat.
Was keinen Sinn eigentlich ergibt.
Und wenn du dir die Reihe aber... Ja, aber auch wenn du dir die Reihe anguckst, der ist ja nur im Wasser.
Ja, ganz ehrlich, es gibt ja Kills, wo er im Wasser auch ist, die ganze Zeit. Ne?
Ja, also, ja, das ist totaler Humbug.
Aber auch da muss ich sagen, finde ich okay, weil ich erwarte von dieser Reihe auch keine Kohärenz irgendwie. Also für mich adressiert die ganze Reihe, aber auch mit dem ersten Teil schon, Leute, das ist ja einfach ein tumper Genre-Spaß. Wir wissen, was wir sind, wir wissen, was wir liefern möchten und wundert euch nicht, wenn wir im nächsten Teil aufmachen, dass Jason eigentlich Marxist ist. Das hätte auch so sein können. Das wäre alles ist möglich. Ne? Also auch diese ganzen Situationen hier, du hast ja schon gesagt, so dieses Klischee von wegen, wenn du halt Sex hast, dann stirbst du. Das ist denen ja auch bewusst und damit spielen sie ja auch. Es gibt ja dieses wunderschönen Sketch bei Robot Chicken, wo Jason total frustriert ist, weil er in so einem Camp ist, wo irgendwie so Jesus-Anhänger gerade sind, die halt keinen Sex haben, sondern die nur beten, ja, und früh ins zu Bett gehen. Und dann endet der Sketch damit, dass Jason an einem Lagerfeuer sitzt mit Pinhead, Chucky, Leatherface und Freddy. Und das ist nur eine Gruselgeschichte, die er den Leuten erzählt. Und mit den letzten Worten so, und dann gingen sie nach Hause und nahmen ihren Müll mit. Also, by the way, Robot Chicken hat ein paar sehr geile Jason-Sachen. Zum Beispiel auch Godzilla vs. Jason, sehr zu empfehlen.
Oh ja, das wäre mal ein Crossover, das ich gern sehen würde. Noch schnell kurz zu diesem Trope. Man soll eben keinen Sex haben, sonst stirbt man. Das habe ich mich eh lange gefragt. So, das wurde ja in Scream so groß aufgezogen dann in den 90ern, dass das eben so eine Regel in Horrorfilmen ist. Ich das aber dann so irgendwie immer ein bisschen vermisst habe. Also bei Halloween hat man das ja auch so ein bisschen drin, aber es wird niemals so stark thematisiert wie bei Freitag den 13., spätestens ab Teil 2 oder aller spätestens in Teil 3 weiß man dann, okay, jeder, der Sex hat, wird umgebracht. Fand ich aber irgendwie noch interessant, dass das wirklich so aus diesem oder aus dieser Reihe für mich so herausgestochen ist, dass das dann von Scream so als Trope übernommen wurde.
Ich glaube auch, es wird ja immer nachgesagt, dass Halloween diesen Trope rausgebracht hat. Und es ist ja so, dass John Carpenter ja mal in einem Interview sagte, nee, das war gar nicht seine Intention, eben diese heilige Jungfrau dann da zu gestalten, sondern er hat nur überlegt, wie kann es, also warum ist sie bei den Kindern und die anderen nicht? So, es war einfach nur ein praktischer Drehbuchkniff, dass er sagte, okay, die jetzt eben Sex haben, die sind allein und weil sie alleine sind, können sie sterben. Das wird ja, oder das wurde ja damals fehlinterpretiert und Friday hat dem Ganzen natürlich dann die Hutschuhe aufgesetzt. Da war ja wirklich, also jede, die, ihre, also kein Final Girl, glaube ich, hat einmal ihre Brüste gezeigt. Und es zeigen sehr viele Frauen ihre Brüste in Friday, in der kompletten Reihe.
Und bei Friday ist es ja auch so, dass du im ersten Teil ja in Anführungszeichen die Erklärung hast, dass ja Sex schlecht ist, weil die Camper ja irgendwie gefeiert haben und Sex hatten und Drogen genommen haben, ist ja Jason erst ertrunken, ne? Ich finde das immer ganz spannend, weil es ist ja, weil auf der einen Seite diese Filme ja von der konservativen Seite eher immer gemaßregelt werden. Also hier die MPAA schneidet die und die werden so als Teufel, also ganz runtergebrochen, immer so als Teufelszeug deklariert. Auf der anderen Seite halten diese Filme halt eben schon so eine Art Keuchheit hoch, denn die Leute, die halt Sex haben in den Filmen, das muss man ganz klar sagen, die sterben. Also die meisten davon. Das finde ich immer, diese Ambivalenz finde ich irgendwie ganz interessant. Also irgendwie sind das Filme, die gefühlt ja irgendwie nirgendwo reinpassen, weil die eine Seite findet sie einfach nur brutal und dumm und die andere Seite kann dann natürlich auch argumentieren, ja, aber hier wird ja das, was für uns Spaß macht, also eine gewisse Art von Freiheit ja auch immer bestraft. Ne? Das finde ich irgendwie ganz, ganz, ganz spannend an diesen Filmen auch.
Also Friday, der Freitag, der 13. als Werbevideo für die Christkatholiken.
Es gibt ja wirklich beim 9. Teil eine Kritik der Washington Post, auf die der Regisseur so stolz ist, weil da ja auch ein Pärchen stirbt und die sterben halt, weil sie keinen Safer Sex haben, weil sie irgendwie sagt, wir Kondom lassen wir und dann sterben sie erst. Und da wurde irgendwie getitelt, dass Friday 9 ist the way back to morality oder so. Das fand ich auch ganz interessant und lustig.
Das kannst du wahrscheinlich, wenn du gewollt hättest, auf jeden Teil dann irgendwie ummünzen. Wahrscheinlich haben die da auch nicht alle immer. Aber es ist ein spannender Ansatz. Habe ich tatsächlich nie drüber nachgedacht, dass er ja eigentlich für das, wofür er eigentlich kritisiert wird, also eben Gewalt, nackte Haut, dass er ja eigentlich genau das in irgendeiner Art und Weise dann ja auch, dass er sagt, ey, das ist schlecht, wenn das passiert. Und dafür wirst du bestraft. Ist mir komischerweise noch gar nicht so bewusst gewesen.
Auf der anderen Seite kann man es ja so auch ausholen. Ich gehe jetzt mal so in den Schritt zum zweiten Teil, weil der ja auch was macht, was mich damals überrascht hat, nämlich das Final Girl kommt ja zurück, wird aber halt in den ersten 10 Minuten umgebracht. Wobei eine Sache, die wir auch noch erwähnen müssen, und das ist die Sache, die mich wirklich jetzt bei meiner aktuellen Rückschau am meisten genervt hat, warum zum Kuckuck müssen Großteile der Friday-Filme damit anfangen, dass erstmal die Geschehnisse des Vorgängers rekapituliert werden in so einer Rückschau, die manchmal wirklich bis zu 5 Minuten lang ist. Ich fand das immer teilweise echt nervtötend.
Vergiss dabei eine Sache nicht. Heute kannst du dir Zusammenfassungen, Video-Essays auf Netflix, die ganzen Teile angucken. Aber damals die Verfügbarkeit war ein Problem. Und wenn du dann eben sagst, okay, ich zeige hier einen Film, der auf etwas aufbaut, dann mache ich eben dieses Recap davon. Ich finde es auch nicht gut, ich finde es auch total nervig. Ich verstehe aber schon, dass man sagt, irgendwo zum Beispiel, wenn in der Presse dann gesagt werden würde, ey, ihr könnt doch hinter zwei reingehen, ohne zu wissen, was im ersten passiert, weil ihr bekommt eine Zusammenfassung davon.
Ja, nur mein Problem ist halt, ich verstehe das schon, mein Problem ist halt einfach nur, dass diese Zusammenfassung halt so lang ist und sie hätte nicht so lang sein müssen. Du hättest es halt weiter runterdampfen können. Und seien wir ehrlich, wir haben ja auch schon gesagt, dass diese Filme eigentlich eine gewisse Inkohärenz auch auszeichnet, ne? Also ganz ehrlich, du kannst... Das ist meine vollste überhaupt wirklich. Du kannst den dritten Teil gucken, ohne die ersten beiden zu gucken. Das ist kein Problem. Du weißt ein paar Sachen vielleicht nicht, aber letztlich ist es doch vollkommen egal.
Lauflänge ist ja auch so ein Argument, das man zwischendurch hört.
Das ist wirklich der Fall, glaube ich, weil nehmen wir mal den. Ich glaube, es ist der dritte Teil, wo du am Anfang einfach Ewigkeiten siehst, wie so ein Pärchen sich den Alltag durchlebt und die dann von Jason umgebracht werden. Fertig. Und dann kommen erst die Hauptcamper. Das ist auch so eine Sequenz oder so ein Opening, das geht so 10, 15 Minuten und dann hast du nochmal 60 Minuten halt den anderen Zug. Ich glaube wirklich, das ist eine Längensache, weil so hatten sie ihre 90 Minuten, weißt du, hast doch dieses Opening, hast doch die Rückschau, Abspann noch drauf, dann hast du quasi Netto-Laufzeit von 70 Minuten und gut ist.
Mhm. Wobei beim dritten Teil natürlich noch der Faktor 3D dazu kommt, oder? Das war ja damals so das Ding, dass Freitag der 13. Teil 3 eben in 3D gemacht wurde. Und dieses Pärchen am Anfang war ja auch so, also ich muss ehrlich sagen, das wird ja wirklich von vielen kritisiert. Ich fand's wirklich witzig. Eben genau aus dem Grund, weil alle das wie verurteilt haben und ich so gedacht habe, oh nein, was kommt jetzt hier? Ich habe mich wirklich amüsiert, auch ab diesen blöden 3D-Effekten, die ja, wenn du ihn so normal zu Hause auf dem Fernseher siehst, ja überhaupt nicht funktionieren, aber sie halten ja die Dinge immer so schön richtig Kamera in die Kamera, wo du dann wirklich weißt, was sie damit bezwecken wollen. Das fand ich irgendwie auf eine ganz doofe Art und Weise dann doch wieder charmant.
Ich auch. Ich saß da wirklich und gerade bei so Szenen wie zum Beispiel, niemand hält den Besenstiel so komisch, aber es tut er halt um es in der Kamera. Oder dieses Jojo. Oder wenn dieser komische Typ dann dieses angebliche Auge da noch in die Kamera hält. Das ist halt so doof und funktioniert auch heutzutage nicht mehr so gut. Ich habe ihn nie in 3D gesehen, vielleicht auf einer Leinwand. Und der.
Er kommt jetzt übrigens in 3D bald raus. Ich glaube, Turbine will den in 3D rausbringen. Und ich muss aber sagen, ganz ehrlich, es gab ja häufig Versuche, wo dann irgendwie Horrorfilme beim dritten Teil oder irgendwann anders mit 3D ausgestattet worden sind. Der weiße Hai 3D natürlich, Freddy 6 hat eine 3D-Sequenz. Aber was ich hier ganz nett finde, ist tatsächlich, dass sie zumindest versuchen, da sind einige 3D-Szenen drin, die sind absoluter Murks. So, ich muss keine Minute sehen, wie ein Jojo in die Kamera reingeht. Aber sorry, der Kill, wenn er den Kopf zerdrückt und die Augen fliegen dann raus in die Kamera rein. Ich glaube, das hat man damals im Kino auf diese Art und Weise noch nie unbedingt so gesehen. Oder die Harpune, die abgeschossen wird und direkt quasi auf die Kamera ins Publikum reinfliegt. Ich glaube, zur damaligen Zeit war das schon was Besonderes. Und jetzt wird es natürlich belächelt, aber ich kann mir vorstellen, dass es schon ganz, dass es zumindest damals schon so ein kleines Wow war.
Also ich kann jetzt euch hier sagen, ich habe mal an so einem Fantasy-Filmfest in der Schweiz habe ich den House of Wax aus den 50er Jahren in 3D gesehen. Die haben den da wieder aufgeführt und das war ja tatsächlich so, wie er in den 50er Jahren gezeigt wurde. Damals war ja 3D auch schon mal so ein Ding, dann lange nicht mehr. In den 80ern hat man dann den Versuch gestartet, eben auch mit Freitag der 13. Chance und wie sie alle heißen, nochmal so ein Revival zu feiern. Und dort war es eben genau gleich und deshalb fand ich es so charmant, weil auch dort hatten so irgendwelche Straßenkünstler irgendwie minutenlang irgendwie mit Jojos hantiert oder sonst irgendwelchen Sachen und auch die Kills und da hat mich Friday, der dritte Teil, eben sehr stark daran erinnert und deshalb fand ich das wieder so ein bisschen charmant, so, das haben sie wahrscheinlich nicht beabsichtigt, da eine Reminiszenz zu starten an die 3D-Filme der 50er und die Horrorfilme, aber das hat mich so dann doch irgendwie eben, hat auf mich irgendwie gewirkt, ja.
Ja, aber das ist schon so spannend, also du hast jetzt fast in jedem Teil, also so in Teil 1, das ist der Anfang, das ist der Start. Du hast aber immer so ein Gimmick oder ein Ding, wo man fast sagen könnte, okay, das macht diesen Film zu etwas Besonderem. Ne? Also so in Teil 2, okay, Jason ist das erste Mal da, Teil 3 ist dann Teil D und die Hockeymaske und so. Und ich habe jetzt auch wieder bei dem Rewatch die ganze Zeit gedacht, okay, ich dachte auch immer, das ist, also die Camper und die ganzen Kills, das wird natürlich irgendwie ein Einheitsbrei oder so. Aber anders als bei anderen Horrorfilmreihen, nimm zum Beispiel mal die zweite Reihe Sleepaway Camp oder selbst bei Halloween bin ich mir nicht ganz sicher, was jetzt in welchem Teil überhaupt die Story ist. Bei Friday kriege ich es komischerweise bei allen noch hin. Sagst du mir Friday 7, ach ja, das ist hier mit der Carrie-Tüte da. Der achte Teil, ach ja, sicher, klar, da ist der in New York und sowas. Und dafür muss ich schon so ein bisschen so eine Lanze brechen bei der ganzen Reihe, finde ich. Gut, seht ihr scheinbar nicht so.
Ach so, nein, ich doch, dass ich ja. Ich habe nur gerade so ein bisschen in meinem Kopf versucht, das ganze Revue zu passieren, aber du hast schon recht, ja. Man weiß, Teil 1 ist der mit der Mutter.
Also selbst bei einem Saw kriege ich es, glaube ich, gar nicht mehr hin zu sagen, in welchem Teil es irgendwie um was geht.
Ne? Bei ja, Halloween. Die sind aber unnötig kompliziert, oder? Also, das ist bei Friday definitiv nicht der Fall.
4 und 5 von Halloween ist für mich ein Brei. Ich habe gar keine Ahnung, worum es überhaupt geht.
Ich glaube, der Vorteil ist halt einfach die Einfachheit von Friday. Das ist es, glaube ich. Ich gebe dir da auch vollumfänglich recht, jeder Teil hat so sein eigenes. Für mich ein bisschen rausfallen tut der zweite irgendwie, weil der hat für mich so, da war ich tatsächlich bei der letzten Sichtung fast schon überrascht, wie wenig der mir gefällt. Den hatte ich nämlich als durchaus gut in Erinnerung, auch weil der Steve Miner den ja gedreht hat. der ja später auch den dritten Teil gedreht hat und noch ein paar andere Sachen und auch den Halloween Age 20 zum Beispiel. Also kein furchtbarer Film.
Steve Miner war das auch der den ersten Lake Placid gemacht hat, oder?
Das ist witzig. Teil 2 würde ich mit. Wir machen ja später noch das Ranking, aber du wirst überrascht sein, wo sich bei mir Teil 2 befindet.
Pass auf, es gibt in der Historie der Friday-Filme wirklich schlechtere Teile, das sage ich ganz klar. Aber ich war halt überrascht, weil ich den als sehr, sehr gute Erinnerung hatte und ihn dann nicht furchtbar fand. Aber also ich hatte mit dem dritten Teil irgendwie mehr Spaß, weil der war mir sympathischer, weil der so ungelenk auch war, mit diesen 3D-Effekten. Aber der war so ein bisschen sleaziger, der wirkte so ein bisschen. Das war so für mich mehr Attraktionskino als der zweite, weil beim dritten hatte ich auch schon das Gefühl, sie wissen mehr, was sie machen wollen. Sie haben auch mehr so dieses, ich nenne es mal Augenzwinkern so noch dabei. Und der zweite wirkte auf mich immer noch so ein bisschen, jetzt sind wir mal ein bisschen ernst, weil wir haben hier noch eine richtige Geschichte erzählen zu wollen. Und ich hatte irgendwie das, mir gefällt Friday immer dann am besten, wenn ich gemerkt hatte, so, ja, die wissen einfach, was ist eigentlich letztlich Bullshit, was sie machen.
Ja, das ist spannend, weil ich würde bei, also Teil 1, 2 und 3 sind auch für mich die einzigen Filme, die in irgendeiner Art und Weise eine Spannung hervorrufen wollen. Ich glaube, sämtliche Spannung ist ab Teil 4 weg. Und da hat mir Teil 2 und Teil 3 eigentlich noch ganz gut gefallen, weil die noch wenigstens versucht haben, irgendwelche Sequenzen zu drehen, wo du als Zuschauer überlegst, oh, stirbt der jetzt, stirbt der nicht. Ich finde, das fällt dann tatsächlich ab Teil 4. Gänzlich weg. Also dann ist es wirklich nur noch Schlachtvieh und alles weg.
Gut, aber Teil 4 war ja auch so konzipiert, dass es der letzte Teil hätte sein sollen. Zumindest haben das gewisse Leute, die nicht produziert haben, hatten das Gefühl. Und da war vielleicht auch nicht mehr so der Anspruch, ja, jetzt wollen wir noch ein Mystery aufbauen, sondern jetzt geht es wirklich nur noch darum, diese Reihe zum Abschluss zu bringen und noch möglichst viele Schaueffekte zu liefern, damit wir da mit einem Feuerwerk aufhören können. Und da war das vielleicht dann gar nicht mehr so
wichtig. Aber diese dummen Zuschauer sind trotzdem ins Kino gegangen. Da mussten sie weitermachen. Also sind die Zuschauer schuld.
Ach, die Armen, ja. Und eben, der Witz ist ja, beim fünften haben sie es dann ja wieder versucht, so ein bisschen Spannung reinzubringen.
Da haben wir auch wieder einen Vergleich so ein bisschen mit Halloween, weil Halloween 3 ist ja auch so ein Ding, wo sie versucht haben, mal so ein bisschen was anderes zu versuchen, aber schon beim dritten Teil, nicht erst beim fünften. Und der fünfte Teil von Halloween, von Friday ist nicht gut, ganz und gar nicht gut, aber sie haben es halt zumindest versucht. Ich meine, das kann man dem Film kann man dem Film geben. Aber auch da, also ich finde den fünften ja irgendwie mit am interessantesten. Er ist aber auch der, wo ich für mich ganz klar sage, für mich ist das der Schwächste.
Der fünfte, glaube ich, ist auf dem Papier, wenn die einen guten Regisseur gehabt hätten und das gut hätten umsetzen können mit guten Schauspielern, nur auf dem Papier vielleicht der Beste. Ich finde die Idee zu sagen, okay, also der Junge aus Teil 4,
Tommy Jarvis,
ich war jetzt gerade bei Tommy Doyle und dachte, hä? Dass die eben den Jungen nehmen und du den fünften, also im fünften Teil soll dir ja suggeriert werden, dass du nicht weißt, ob es Jason ist oder ob es eventuell Tommy ist. Der Schauspieler von Tommy ist aber so ein scheiß Schauspieler, der kann das gar nicht rüberbringen. Und das Drehbuch vergisst auch ab einem gewissen Moment eventuell so Dinge reinzubringen, zu sagen, ja, ist er das vielleicht doch, ist er das vielleicht nicht. Also er baut dieses Mysterium nicht auf. Aber jetzt ganz ehrlich, wenn dieser Film so gemacht worden wäre, also in gut, zu sagen, okay, eventuell ist es wirklich nicht Jason. Jason ist tot, da ist der Jason auch, glaube ich, noch nicht unsterblich, das passiert ja dann in Teil 6. Aber wenn du da wirklich einen guten Regisseur an der Hand gehabt hättest, hättest du mit Friday 5 nur auf dem Blatt Papier wahrscheinlich den interessantesten Friday gemacht. Das glaube ich wirklich.
Da kann ich dir beipflichten. Diesen Eindruck hatte ich auch bei der Sichtung und ich wusste ja auch, dass der von ganz vielen gehasst wird, dieser Film. Und genau aus dem Grund habe ich mich dann auch wieder köstlich amüsiert, dieses Scheitern mitzubeobachten. Wenn du weißt, was wollen sie eigentlich genau damit oder wie es eben nicht funktioniert, was sie eigentlich beabsichtigt haben. Und darum finde ich den Film auch gar nicht so scheiße wie alle anderen. Hey,
da gibt es Szenen drin, wenn der eben wirklich on camera Tommy dann geht und dann wird eben aufgemacht, okay, jetzt kommt der Killer. Und plötzlich taucht er dann irgendwo im Hintergrund in den Szenen wieder auf, wo ich mir dachte, der sollte da bestimmt nicht stehen. Oder der Schnitt hat da irgendwie versagt oder so. Also ich glaube wirklich, rein storymäßig hat der fünfte Teil mehr zu bieten, als man glaubt. Und ich finde ihn auch zu Unrecht so abgescholten. Also der würde bei mir nicht mal in den Flop 3 landen.
Also mein Problem bei dem Film ist zum einen, der Regisseur hat für, ich habe ja mal gelesen, dass der früher auch mal Pornos gedreht hat, das merkst du durchaus.
Danny Steinman.
Danny Steinman, der soll ja auch relativ schwierig gewesen sein, was man so gehört hat. Mhm. Ich finde den Film halt null spannend. Mein Problem ist auch so diese, also er ist halt total dumm, aber auf so eine ununterhaltsame Art und Weise. Alleine so der Anfang, der ist dieser komische Typ, der einfach ein bisschen seltsam ist und dann wird er einfach von dem anderen Typen niedergehauen mit der Axt.
Das fand ich, hab mich totgelacht ab dieser Szene. Ich fand das so absurd witzig. Er kommt da mit seiner Schokolade, will allen Schokolade anbieten. Das ist ja so ein Heim für psychisch eingeschränkte Kinder oder Kinder mit psychischen Problemen, so besser gesagt. Und der ist eben so der Außenseiter, eigentlich todlieb, möchte allen helfen, aber geht allen auf den Sack. Und aus irgendeinem Grund hackt dort so ein aggressiver Typ einfach Holz. Und er geht hin mit seiner Schokolade, will doch eigentlich nett sein, dann zerhackt er zuerst die Schokolade und dann zerhackt er den Jungen auch noch und ich war dort und dachte so,
und vor allem ist hier passiert? Und vor allem ist es ja sogar so, dass der Mörder von diesem Jungen ja nie wieder thematisiert wird. Also, wir erfahren ja dann, dass es der Vater vom Jungen ist, der dann als Rettungssanitäter arbeitet. Das ist auch so toll, dass der Film so ein großes Fass hat. Aber übrigens, der eine Rettungssanitäter, den ihr gerade eben von einer Stunde gesehen habt und der für 10 Sekunden kurz in die Kamera geguckt hat, das ist der Killer. Ja, dankeschön. Aber es hätte ja zumindest Sinn gemacht, wenn er sich dann auch mal den Täter vornimmt. Aber macht er ja gar nicht. Das ist ja das Absurde. Und wie gesagt, der ist absurd, aber ich kann es euch nicht genau erklären, warum. Ich finde den auf eine ununterhaltsame Weise absurd.
Verstehe ich voll und ganz. Ich glaube, es kommt auch wirklich auf den Ansatz an, wie man sich diesen Film anguckt. Wenn ich den gucken würde, um jetzt, ich sag mal, Metzelspaß zu bekommen, und der fünfte, der ist ja auch zu Tode von der MPAA gekürzt worden, also da ist ja auch so gut wie kein Kill irgendwie noch komplett drin, dann macht der gar keinen Spaß. Du siehst eben dieses Schmierige, dass eben dieser Danny Steinman da erst in einer anderen Branche tätig war. Da gibt's eben viele Szenen, wo du dir auch denkst, ja, muss das jetzt wirklich so lange funktionieren? Und wie gesagt, da finde ich die Schauspieler wirklich fast alle, also dieser Rettungssanitäter, wie der dann diese Leiche anguckt und dann diese, oh, und ich dachte mir, was macht der denn?
Ja, aber eben, das ist ja auch genau dieser Teil von, die Idee war ja eigentlich interessant oder eben gut, oder vielleicht sogar, aber eben die Inszenierung und Umsetzung ist einfach katastrophal, weil diese Idee oder so einen kleinen Hinweis zu streuen, dass dieser Sanitäter der Mörder ist am Schluss, den du nur im Nachhinein so als so vielleicht so Fight Club Moment hättest, wenn am Schluss dieser Sanitäter als Mörder entlarvt, so, ich muss den Film nochmal schauen, ah, hier hätte es einen Hinweis gegeben, aber dieser Hinweis, der ist eben jetzt in der Umsetzung des Filmes so on the nose und einfach so offensichtlich, dass es eben auch das wieder nicht funktioniert, eben genauso wie, dass der Tommy der Mörder sein soll, was ja auch überhaupt nicht irgendwie gut aufgegleist wird, das so, dass es am Schluss dann irgendwie funktionieren würde, die Zuschauer auf eine falsche Fährte zu
locken. Wobei, eine Sache möchte ich noch korrigieren. Ich habe gerade überlegt, er ist, glaube ich, nicht mein auf Platz 1 meiner unliebsten Teile der Reihe. Es gibt da einen Teil, der ist für mich, also weil den vergesse ich auch immer. Zu dem kommen wir gleich, aber der ist so, was er verspricht und was er liefert, ist dann schon eine sehr große Klammer. Da ist der, also der fünfte verspricht auch zu viel und liefert dann auch relativ wenig ab, aber es gibt da noch einen Teil in der Reihe, die ich dann noch enttäuschender finde.
Ich habe jetzt aber festgestellt, auch nochmal in Bezug auf den fünften, ich habe den, als ich ihn vor 2-3 Jahren das letzte Mal gesehen habe, habe ich den schlechter bewertet. Jetzt habe ich ihn eben besser bewertet. Ich glaube, das ist so ein klassischer Friday-Film, der auch so immer so ein bisschen auf die Stimmung ankommt. Worauf habe ich gerade Bock? Worauf achte ich jetzt? Vielleicht sage ich bei der nächsten Sichtung, du hattest recht, der gehört auf jeden Fall nach ganz hinten in so einem Ranking
oder so. Ja, das auf jeden Fall. Also ob er jetzt ganz, ganz hinten oder davor steht, aber mir ist es auf jeden Fall keiner der in Anführungszeichen guten Friday-Filme. Das ist für mich ganz klar. Der ist für mich ganz, ganz, also einer der hintersten. Das ist für mich klar.
Möchtest du etwa sagen, dass es nicht einen Tag gibt, an dem du so denkst, heute hätte ich Bock auf einen Friday? Oh, ich schaue den fünften Teil.
Erstaunlicherweise wache ich sehr selten auf, auch mit dem Gedanken so, heute gucke ich einen Friday-Film. Das kommt eher selten vor tatsächlich. Aber ja, der fünfte, der fällt wirklich immer so raus irgendwie. Also, keine Ahnung.
Der fünfte ist vergessenswert und der siebte ist vergessenswert. Die sind irgendwie so, und der neunte wird auch ständig vergessen.
Also gut, der siebte finde ich jetzt, ne, da können wir gleich darüber reden, aber der fünfte ist mir auch so egal. Also wenn du jetzt sagst, also wenn der Bodo jetzt sagen würde, boah Leute, der fünfte ist wegen den und den Gründen der beste Film der Reihe, würde ich jetzt nicht dagegen anargumentieren, weil dafür ist der fünfte Teil mir auch eigentlich vollkommen egal. Also ich habe auch noch keinen Friday-Film getroffen, der mir wirklich weismachen möchte, dass der gut ist. Der ist halt einfach da und gut ist. Wenn du so eine komplette Reihe halt hast, dann hast du halt immer so ein, zwei Teile, die irgendwie nicht so richtig reinpassen wollen. Und das ist halt eben in dem Franchise der fünfte. Er hat aber, das muss man sagen, er hat ein paar nette Kills. Das muss man ihm zumindest sagen. Selbst in der
Geschichte. Er hat nette Kills. Er hat Jason gegen einen Bagger. Finde ich auch sehr gut.
Nur doof, dass es halt am Ende nicht Jason ist, sondern einfach so ein 50-jähriger Mann. Ne? Also.
Ja, wie gesagt, der Film hat Probleme, aber ich bleibe dabei. Ich finde ihn nicht so schlecht, wie ihn alle machen, aber nur, weil ich glaube, dass auf dem Papier dahinter wirklich ein toller Film stecken könnte.
Was ich ihm halt wirklich übel nehme, ist, ich glaube, dass der sechste Teil, der ja nicht so, also die waren alle erfolgreich, aber nach dem vierten Teil merkte man schon, dass es so ein bisschen runterging. Und ich glaube, dass dadurch, dass der fünfte Teil halt viele Fans auch enttäuscht hat, dass nicht mehr so viele Leute in den sechsten Teil gegangen sind. Und das finde ich schade. Und ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt gleich zu einer hitzigen Diskussion kommt. Aber ich werfe mal einfach jetzt hier rein. Für mich ist der sechste Peak Friday. Für mich ist der sechste der Friday. Für mich ist der sechste der beste Friday. Ich habe den heute nochmal so einen groben Auszug nochmal gesehen. Der macht mir am meisten Spaß. Ich finde den super. Ich bleib dabei. Teil 6, bester Friday. Es ist wissenschaftlich belegt, weil ich es sage. Und deswegen können wir gerne weitermachen. Teil 7. Bodo, deine Meinung zu Teil 7.
Ja, ich meine, mit Teil 6 hatte ich meine Probleme. Auch da, ich habe den jetzt massivst aufgewertet. Weil als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, das ist bei mir so ein Ding, ich finde den Humor nicht ganz so geil in dem Film. Nicht, weil ich gegen Humor in Horrorfilmen bin, sondern ich finde dort den Humor so ein bisschen zu sehr Drei Stooges-mäßig. So, das ist mir alles so ein bisschen so, da wollte das aber auch so ein bisschen zu viel. Bei der letzten Sichtung allerdings habe ich gedacht, eigentlich stört mich das gar nicht so sehr und würde zumindest sagen, dass ich den sechsten Teil... Der ist in meiner Top 3 auf jeden Fall. Und der macht Bock. Und jetzt haben wir es nämlich geschafft. Jetzt ist Jason nämlich der, wofür wir ihn alle lieben. Und wir haben den vierten Teil eventuell noch so ein bisschen außen vor gelassen. Im vierten war ja auch schon der Hühne, der da alles wegaxtet. Aber jetzt hier haben wir ihn einfach genau da, wo er sein soll. Und ich finde, der Titel passt so gut, Jason lebt, weil jetzt ist es eben so, wir haben jetzt den Jason, der wirklich überlebensgroß bleibt.
Ich finde, also wirklich, der ist, also eine Sache noch wegen diesem Hühnen. Ich dachte immer, das ist aus dem sechsten Teil, es war aber aus dem dritten Teil. Es gibt im dritten Teil diese eine Sequenz, wo Jason einfach über den Steg läuft. Und das mit so einem Tempo, als ob er so lalalalalala. Und ich dachte immer, er hat das immer aus dem sechsten Teil verortet, aber es ist der dritte Teil. Aber wie du schon sagst, es ist jetzt so der Jason, den wir kennen und lieben. Es ist der untote Jason, das heißt, es ist der Jason, wo du auch nicht mehr erklären musst, warum ist der plötzlich hier, warum kann der angeschossen werden, ist ihm egal, weil es ein verfickter Zombie ist. Das ist der Grund. Ich mag den Humor. Kevin Williamson, der Scream-Schöpfer, hat ja mal auch ganz klar gesagt, dass ihn auch Jason Lives inspiriert hat. Also der ist auch sehr metamäßig, alleine, dass sich die Leute da unterhalten. Also du hast halt Figuren, die wissen so ein bisschen, dass sie in Horrorfilmen drin sind, ohne es jetzt aber zu sehr auszuspielen. Der hat tolle Kills. Der ist toll inszeniert. Es gibt wirklich ein paar richtig tolle Momente. Allein die Situation, wo dieses Bild, wenn er über diesen auf diesem umgedrehten Van steht, auf diesem Caravan, ist toll. Der hat ein tolles Tempo. Der hat einen tollen Tommy Jarvis. Das wird ja auch so gesagt, das ist so der Abschluss dieser Tommy Jarvis-Trilogie. Und von daher ist für mich Jason Lives wirklich der beste Teil. Ich kann ein paar Kritikpunkte verstehen, die einige Leute haben, dass er das ein bisschen zu gut meint, also allein mit diesem James Bond Opening, wobei da kann Bodo sicherlich noch was zu sagen als James Bond Fan. Ja, aber das ist eine Gaudi. Das ist wirklich für mich ein Partyfilm par excellence. Der weiß, was er ist, der ist gut gemacht. Auch das merkt man ja auch, diese Hintergrundgeschichten zu den Filmen sind oft durchzogen von, das war stressig, da gab's dies Problem, da gab es das Problem, der war ein Arschloch. Bei Teil 6 gibt's ja irgendwie nur positive Geschichten, außer dass die Frau des Regisseurs fast aufgespießt, aber irgendwas passiert halt immer, ne? Deswegen Teil 6 irgendwie auch der sympathischste Teil von allen. Ich weiß nicht, es tut mir wirklich ein bisschen weh, dass der so gefloppt im Kino ist, weil ich glaube, wenn der erfolgreicher gewesen wäre im Kino, hätte ich mir auch vorstellen können, dass sie auf der auf die Art und Weise weitergemacht hätten und vielleicht hätte es dann gar keinen Scream gegeben, vielleicht hätte dann Friday den Stellenwert, den heute ein Scream hätte. Bodo, sag mal was.
Hey, ich meine, sie haben ja weitergemacht. Aber wir haben Bodo noch gar nicht gefragt.
Ja, ich habe ihn extra versucht, mit dem 007 irgendwie rauszulocken, aber es hat nicht richtig geklappt.
Ja, ist auch schwierig, da irgendwo eine Lücke gefunden zu haben, um einzugerätschen. Nee, aber es tut mir leid, du, also ich kann dir da wirklich nur beipflichten, weil ich habe mit dem auch wirklich eine verdammt gute Zeit. Ich fand den absolut witzig, habe meinen Humor für so einen Film wirklich getroffen, eben das, was du gesagt hast, Kühne, dieses Drei Stooges Ding, das ist mir natürlich auch aufgefallen, aber eben du merkst es schon in der Eingangssequenz, wie einfach erklärt wird, dass Jason zurückkommt und dass ja eigentlich die Figur, also Tommy Jarvis, der ja eigentlich ein Trauma hat von Jason und Jason tot haben möchte oder sicher gehen möchte, dass dieser Jason wirklich tot ist und dank ihm ja dieser Jason erst zu dem wird, wie wir Jason dann die Teile danach auch kennen und so, das fand ich schon so absurd witzig und dann dieses Bond-Opening, ja, logisch habe ich das witzig gefunden. Ich wusste auch, dass das kommen wird und so, da ich ja sowieso schon alles wusste über diese Filme, aber ich hatte auch wie du eine super Zeit, da ist für mich sehr viel aufgegangen. Ich fand die Szene da in diesem Wohnmobil grandios auch mit dem Alice Cooper-Song, der da läuft und der Typ, der dort vorne eine Freude hat, als er dieses Auto ausprobiert. Jeder, der schon selbst mal Auto gefahren ist, weiß, wie man sich manchmal da selbst abfeiern kann, wenn man irgendwie eine coole Karre fahren kann und hier ist ausgerechnet ein Wohnmobil sein muss, was ja völlig absurd ist, weil ja das nicht gerade die heißesten Schlitten sind, die auf der Straße zu finden sind, aber schon nur eben solche Szenen und ja eben, also ich fand den auch wirklich sehr amüsant. Ich wusste ja, dass der dann schon in eine andere Kerbe schlägt als die Vorgänger, die zwar aus meiner Sicht manchmal fast auch noch, ja nicht gerade an den herankommen vom Humor her, aber eben ungewollt komisch waren. Dieser hier weiß wirklich, was er ist, ja, das, du hast es schon gesagt und sagt es ja schon im Titel, eigentlich auch wieder perfektes Marketing, weil wir wissen, was ihr wollt und ja, hier habt ihr es, Jason lebt. Und jetzt fresst einfach, was wir euch auftischen. Es ist völlig dämlich, aber wir wissen, was wir hier veranstalten. Und deshalb hat mir dieser Teil auch sehr gut gefallen. Ob er bei mir auf Platz 1 sein wird,
das werden wir sehen. Er hat auch tolle Kills. Also dieser eine Kill im Wohnwagen, wo du einfach nur siehst, wie das Gesicht der Frau so an dieser Wand ist super.
Fand ich furchtbar. Also den fand ich, war zum Beispiel dieser Humor, den ich gar nicht mochte.
Den fand ich echt toll. Der am Anfang, der Kill mit dem Herz ist super. Ich habe auch ein Faible für diesen, also alleine, wenn er dem Typen die Hand so abreißt und dann selbst erstmal irritiert ist, wie stark er selbst ist, ist halt sehr, sehr amüsant. Und ich finde auch, was er gut schafft, und das haben wir noch gar nicht angesprochen, der bringt auch wieder so ein bisschen Camp-Atmosphäre rein, was der erste Teil hatte. Alleine, dass da Kinder sind, finde ich halt irgendwie ganz interessant.
Ja, ja, und dieses, da gibt's ein tolles Bild, ne? Alle reden immer davon, dass Jason da auf diesem brennenden Wohnwagen steht. Es gibt ein Bild, wie dieses Mädchen versucht, sich dann wieder hinzulegen und kuschelt sich dann so ins Bett ein. Und dann geht die Kamera ein Stück nach oben und du siehst, wie das Kind schläft. Und hinter dem Fenster siehst du einfach nur Jason mit der Machete da stehen. Also, ich finde, das ist für mich tatsächlich eins der ikonischsten Bilder überhaupt aus der kompletten Reihe. Also, das finde ich so toll.
Aber im Gegensatz zu Michael Myers tötet Jason keine Kinder.
Ja, eben, das wollte ich noch sagen, weil egal wie blöd der Film eigentlich ist, du hast trotzdem Angst, dass er jetzt irgendwie diese Kinder umbringt. Obwohl eben vorhin alles ja so auf Humor getrimmt war und so, trotzdem schafft er es dort eine gewisse Spannung aufzubauen, dass man wirklich Angst hat um diese Kinder. Es passiert dann nichts, was ich irgendwie, ich weiß nicht, ob ich es cool gefunden hätte wenn er dann so konsequent gewesen wäre. Ja, es hätte nicht gepasst, aber irgendwie wäre es, ja.
Weißt du, das hätte zum Reboot gepasst, dass es jetzt sehr düster und sehr schmutzig ist, aber zu dem Teil hätte das nicht gepasst.
Und scheiße.
Wobei, ich kann da reingrätschen, weil Piranha, der erste aus 1978, der ist ja auch ziemlich, weiß ja auch, wie doof das er ist. Und dort kommen also Kinder zu Schaden, wie die Piranhas auf die Kinder losgehen zum Beispiel. Dort hat es ja auch gepasst. Also irgendwie hätte man es wahrscheinlich schon hinbekommen, aber ja. Nicht, dass ich es gerne sehe, wenn Kinder zu Schaden kommen.
Der Film spielt ja auch so ein bisschen damit, dass du eben Angst haben musst und dass auch eben die Campleiter ja versuchen, dass denen nichts passiert. Und ich glaube, das ist ja einfach die Story von diesem Film. Und dementsprechend finde ich das schon vollkommen in Ordnung.
Du hast halt bei Piranha sind halt Tiere, Bestien, ja, ein Schwarm, ja, ein Kollektiv. Jason ist halt schon kein Charakter, aber sowas wie eine eigene Marke, weißt du? Das ist so ein bisschen, du kannst halt sagen, Limonade sorgt jedes Jahr für so und so viele Diabetestote. Das ist halt schlimm, böse, aber trotzdem, Coca-Cola ist halt toll. So ähnlich ist es, glaube ich, auch mit Jason. Jason ist da schon seine eigene Marke und deswegen hätte das nicht gepasst.
Und jetzt überleg mal, wenn er da wirklich ein Kind wegmachetet hätte. Die MPAA hat ja nur auf diese Reihe geguckt. Die haben ja das Ding vorgelegt und da wurde ja alles rigoros rausgeschnitten. Siehe Teil 5. Und der sechste Teil ist in Anführungsstrichen. Ich mache ganz große Anführungsstriche. Der ist nicht so brutal wie Teil 5 und Teil 4. Und ich glaube, der hat sich sogar so ein bisschen zurückgenommen. Der hat ja auch viel im Dunkeln gearbeitet. Und klar, du hast immer wieder diese Gewaltspitzen. Aber der hat so unglaublich brutale Kills, die aber dann im Dunkeln stattfinden,
weißt du, was
offscreen passieren.
Weißt du, was der Unterschied ist? Der ist schon brutal, aber der ist nicht so blutig. Die meisten Kills kommen relativ blutfrei aus. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied.
Und ich sagte, die MPAA, die hätte den Film zurückgezogen,
ja,
wenn er da Kinder wegmachetet hätte.
Oder aber sie hätten es psychologisch gemacht und zwar einfach eine Szene gedreht, wo er ein Kind wegmachetet, wo ihm klar war, das schneiden die raus, aber dafür sind die anderen Gewaltspitzen sicher.
Ja, auch eine Idee.
Ja gut, nein, ich wollte jetzt gerade sagen, vielleicht haben sie das ja gemacht, aber das würden wir ja wissen, dank der Doku Crystal Lake
Memories. Ja, und vielleicht mal, wenn man möchte... Auf YouTube findet man relativ viel oder von fast jedem Teil irgendwo entweder Konzepte oder so die damals, wie das hätte aussehen können, beziehungsweise wie die auch damals aussahen. Die sehen scheiße aus, die sind auch nicht komplett durchgearbeitet, aber es gibt dir ein Bild davon, wie die einzelnen Kills eben ausgesehen hätten können. Und das ist ganz interessant.
Und da ist halt vor allem der nächste Teil halt eines der Filme, der wurde, glaube ich, am meisten. Der siebte Teil, wo wir jetzt gerne mal hinkommen können, außer Bodo möchte nochmal den sechsten Teil loben. Ich weiß nicht, Bodo, du bist so still in letzter Zeit. Was ist los? Das ist doch dein Podcast.
Ach, ich habe zu viel Schmerzmittel intus wahrscheinlich. Nee, ich höre gerne zu und es ist wirklich, also eben, ich kann gar nicht viel ergänzen. Außer das, was ich gesagt habe. Und ich finde es witzig, vielleicht etwas, das ich ergänzen kann, dass wir zu Beginn noch gesagt haben, ja, wir nehmen nicht jeden Teil einzeln auseinander.
Was ja komm, den zweiten Teil haben wir fast übersprungen. Also,
den zweiten und vierten haben wir irgendwie nicht gemacht.
Ja.
Da kommen wir dann beim Ranking vielleicht noch ein bisschen dazu.
Aber der siebte ist halt in der Hinsicht interessant. Zum einen ist es ja der erste Teil, wo Kane Hodder Jason spielt und Jason wurde ja davor immer von verschiedenen Darstellern gespielt und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, Jason wird niemals eine Rolle sein, die für einen Oscar nominiert wird, das ist klar, aber Kane Hodder, das finde ich, das merkt man schon, der so die Körpersprache ist bei Jason schon echt ganz wichtig und zum Beispiel, das ist auch der Grund, warum ich den zweiten Teil nicht so mag, weil Jason mir von der Körpersprache nicht so gefällt und ich mag wirklich diesen Jason, der nicht rennt, sondern geht oder am besten noch marschiert, aber der immer so ein bisschen langsam ist und Kane Hodder ist jetzt, wie gesagt, beim siebten Teil da, aber, und das habe ich nie so richtig verstanden und ich glaube, es liegt daran, weil der sechste Teil halt einfach underperformed hat. Und daran gebe ich den fünften Teil die Schuld. Er wirkt schon so ein bisschen seltsam. Also dieser Schritt vom sechsten Teil, der sehr Meta ist, der auch Humor zulässt, der aber trotzdem Härten hat. Und dann hast du plötzlich den siebten Teil, wo halt einfach so Telekinese drin ist, so Carrie wurde gerade eben schon genannt. Es wirkte so ein bisschen, also es war ja schon dann die Zeit, wo auch Freddy Krueger populär war und auch ganz klar Jason so in Sachen Popularität und Beliebtheit den Rang abgelaufen hat. Und es wirkte so ein bisschen... Klar, wir haben jetzt schon was Übernatürliches in Teil 6 integriert, aber jetzt gehen wir noch den Schritt weiter und führen Telekinese ein. Und ich finde den siebten Teil, finde ich gut, doch, ich finde den gut, wobei das der Film ist, der am meisten unter der MPAA gelitten hat. Also diese ganzen Slash-Scenes sind wirklich krass. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn man die so back-to-back guckt, ist es ganz seltsam. Wenn du Teil 6 guckst und dann Teil 7, es wirkt fast schon so ein bisschen, als ob da nicht ein Jahr Zeit zwischen war, sondern irgendwie 10 Jahre.
Ja, das hat was, aber es hat für mich auch schon wieder, also ich möchte für den siebten Teil wirklich eine Lanze brechen, der kommt ja in den meisten Reviews überhaupt nicht gut weg. Und ich fand eben genau das erfrischend, weil man mit dem sechsten hat man da eben dieses Meta-Ding eingebaut, dieses Humor. Und dass sie das beim siebten nicht wiederholt haben, fand ich wiederum sehr, eben sehr charmant. Wobei wir zu etwas kommen können, was mir auffällt jetzt ab dem sechsten Teil sind die Filme von mir aus gesehen noch viel losgelöster voneinander, als es die ersten waren, weil man kann von mir aus gesehen die ganze Friday-Reihe so in drei Phasen aufteilen oder von mir aus auch in vier, wenn man Freddy vs. Jason und das Remake noch dazu nimmt. Die erste Phase waren für mich so bis und mit Teil 4, weil das spielt ja alles an nacheinander folgenden Tagen. Man hat ja immer so ein bisschen Zusammenhänge, mehr schlecht als recht natürlich, aber eben, man hat so diesen Aufbau, man kann sagen, das ist so eine Quadrilogie, wenn man so will. Dann der fünfte, der etwas Neues versucht, das wäre dann so eine eigene Phase, die da ziemlich kläglich gescheitert ist. Und dann eben diese dritte Phase mit diesem übersinnlichen Jason, wo man dann so wie andere Filme das vielleicht auch machen, so jeder Film für sich gesehen irgendwie abgeschlossen ist. Also, und deshalb fand ich es eigentlich eine coole, logische Konsequenz, dass man nicht einfach nochmal versucht hat, das Gleiche zu machen wie beim sechsten, sondern hier eine neue Dimension reinbringt mit dieser Telekinese-Geschichte, mit dieser jungen Frau, die als Kind ihren Vater umgebracht haben soll aus Versehen, der ja die Mutter misshandelt hat und dann eigentlich das ganze Leben eigentlich versucht, über dieses Trauma hinwegzukommen, auch psychologische Hilfe entgegennehmen muss von so einem Arschloch-Psychiater, der dann ja auch eine tragende Rolle einnimmt im Film und nebendran wieder diese Teenie-Gruppe mit mehr oder weniger sympathischen Figuren und dem Jason eine ebenbürtige Gegnerin irgendwie gegenüberstellt. Also erstmal übrigens noch erwähnt, von mir aus gesehen das beste Jason-Design. Wenn man da hinten noch so die Wirbelsäule raushängen sieht, finde ich wirklich fantastisch. Und auch am Schluss, also das finde ich den spannendsten Finalkampf in einem Friday-Film, muss ich ehrlich sagen, weil man eben mit, wie heißt sie, Tina, glaube ich, Tina, genau, eine ebenbürtige Gegnerin hat, die Jason auch wirklich was entgegenhaben kann. Und auch dort, als Jasons Maske fällt, also geiles Design, super gemacht. Und dann auch irgendwie, der Schluss ist ja voll dämlich, wenn dann ihr Vater irgendwie heraufkommt und Jason ins Wasser
zieht. Es ist schon ein bisschen seltsam, wenn man bedenkt, dass der Vater 10 Jahre unter Wasser ist und sieht aber relativ frisch aus und Jason sieht aber so...
Ja, du. Aber eben, wie gesagt, mir hat irgendwie dieses Gesamtwerk an Film hat mir mehr gefallen, als ich eigentlich erwartet hätte.
Was du mit den Phasen gesagt hast, finde ich ganz witzig, weil ich glaube, ab jetzt, also von Teil 7 bis Teil 10, ist es alles nur noch, welches Gimmick haben wir? Also Teil 7, ja, Telekinese. Teil 8, ja, wir gehen nach Manhattan. Teil 9, Jasons Herz, Jason X, Weltraum. So, das sind die Sachen, die das definieren. Und ich habe eigentlich gehofft, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich von Teil 7, Jason im Blutrausch, echt mehr begeistert wäre, weil ich die Idee wirklich gar nicht schlecht finde. Daraus kannst du was machen. Das Problem ist aber da, was du schon sagte, die MPAA hat ja wirklich alles daraus gekürzt. Dieses Ding ist einfach stundslangweilig, ist überhaupt nicht spannend. Und ich, also diese anderthalb Stunden, bis es dann zum finalen Kampf kommt, der wirklich ganz gut ist, bin ich voll und ganz bei dir, Bodo, die sind träge und scheiße. Also bei mir ist der auf den hinteren Rängen, so viel kann ich schon sagen, und es tut mir für den Film leid, weil ich glaube, wenn du den eben in seiner unrated Fassung mal rausbringen würdest, wo du die Kills eben dann alle nochmal mit drin hast, die dich nochmal so ein bisschen aufheitern können, um eben das ganze Unnütze dazwischendurch da wegzumachen. Aber mich haben die Teenies nicht bekommen, mich hat die Story nicht bekommen, da war so viel Dummes drin. Also der ist bei mir echt weit hinten, weil der bringt mir nichts, der bringt mir wirklich gar nichts.
Also ich verstehe euch beide tatsächlich. Ich bin mehr, also für mich ist das so ein Film. Also ich finde, dass es, er hat genauso viele Sachen drin, die ich schätzen weiß und die ich gut finde. Genauso viele Sachen, wie ich aber auch sage, nee, das bekommt mich gerade so gar nicht. Ich habe zudem, kennt ihr das, wenn ihr zu einem Film gar keine so richtige Meinung habt, weil euch der Film dann auch irgendwie, also mir ist der auch irgendwie egal. Nicht so egal wie jetzt der fünfte Teil, weil dafür hat er dann noch genug Eigenheiten. Und ich kenne ja auch diese Slash-Scenes und die sind wirklich, da geht ordentlich der Punk auch ab. Aber irgendwie, vielleicht liegt es auch mal daran, weil ich nenne es mal Fallhöhe, weil mir kein besseres Wort einfällt, aber weil dieser Drop vom sechsten Teil zum siebten für mich einfach so prägnant ist. Vielleicht liegt es einfach daran. Vielleicht, weil ich auch mit damals eine ganz andere Erwartung hatte, weil ich nachher dachte, okay, der sechste funktioniert für mich so gut und ist so rund, da werden sie weitergehen. Und ich finde halt, der siebte ist in einigen Situationen für mich einfach sehr, sehr unrund. Und zum Beispiel, ich finde, ich gebe dir komplett recht, dass das Finale ist was anderes und das geht auch gut ab. Aber irgendwie, da muss ich Kühne halt schon recht geben, ich finde den halt phasenweise auch sehr, sehr ermüdend und öde und fade irgendwie.
Vielleicht kann man da sogar das mit dem achten Teil einfach so zusammenrechnen, weil der hat auch so ein, zwei coole Ideen, zwei nette Gimmicks, aber bei dem habe ich genau das gleiche Gefühl wie bei Teil 7. Das ist so alles so egal. Und,
oh. Lass uns mal um den achten, diesen Jason Takes Manhattan reden, weil für mich ist das ohne Wenn und Aber der Schwächste. Weil er hat ein Versprechen, was er kaum einhält. Er ist dusselig, er ist bräsig, er ist lahmarschig. Er hat zwei Szenen, die sind erinnerungswürdig. Einmal mit den Punkern da, also die eine wenigen Szenen, die sie wirklich in New York gedreht haben. Und natürlich dieser Kopfabschlag, der ist auch noch ganz amüsant. Aber ich finde, in der ganzen Reihe ist das der Teil, der das Versprechen mir gibt, was er nicht einhält. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde Jason Takes Manhattan wirklich den schwächsten Teil. Also
ich kann gar nicht mehr dazu sagen, ich finde den todeslangweilig. Und er hat eben diese eine ikonische Szene auf dem
auf dem Hochhaus, auf dem Dach da, mit dem...
Nein, an dem, wie heißt denn der Platz in New York nochmal? Bin ich jetzt bescheuert?
Times Square.
Das sieht natürlich ikonisch aus, das ist ein tolles Bild. Ja, und das war's. So, und die restliche Zeit stammelst du dich da durch, der ist ja auch relativ arg geschnitten gewesen. Was ich übrigens interessant finde, jetzt liegen zwar zwischen Teil 9 und Teil 8 4 Jahre, aber was sie in Teil 9 eben noch bringen konnten und was sie da auch onscreen gezeigt haben und jetzt hier in Teil 8, das ist ja nix, das ist ja wirklich nichts. Ich finde, der ist schlussendlich nur wichtig, darüber zu reden, dass man sagt, ja, er war in New York, aber eigentlich war er da auch nicht.
Aber kurze Frage, wie kommst du jetzt darauf, dass zwischen dem 7. und dem 8. 4 Jahre liegen?
Nee, dem 8. und dem 9. Ja. Der 9. Ja, Jason Goes to Hell, den finde ich relativ deftig und selbst auch in seiner, ich konnte jetzt nicht die Unrated-Fassung gucken, aber der hat da schon einige Kills drin, die schon echt hart sind und in dem ist ja wirklich gar nichts. Also ich glaube, die haben den auch teilweise so gedreht, dass du die Kills ja gar nicht so wirklich gesehen hast.
Es gibt ja diese eine Szene, wo Kelly Hu, die dann später auch in Scorpion King und X-Men mitgespielt hat, wo die halt stirbt und die wird einfach nur erwürgt. Das ist so einer der lahmsten Kills, die man sich vorstellen kann. Und wenn du halt wirklich überlegst, dass der Film damit auch geworben hat, so Jason geht nach Manhattan. Ich erwarte ja gar nicht, dass der an der Freiheitsstatue irgendwelche Touristen abmuckst. Darum geht's mir ja gar nicht. Aber okay, doch. Und vor allem, das ist vermutlich das, was ich am witzigsten finde. Wie kommt der nach New York? Mit dem Boot. Das heißt, dieser Crystal Lake muss irgendwie direkte Anbindung haben an den Ozean, damit sie da mit von dem Boot ohne Zwischenstopp nach New York kommen. Das finde ich auch sehr amüsant.
Ja, das ist alles Käse. Also
ja, aber eben, das sind so Dinge, dass ich müsste ja jetzt eigentlich hier die Gegenstimme sein, weil ich ja das alles schon gewusst habe. Ich wusste, dass da irgendwie der Jason mit einem Frachtschiff oder einem Passagierschiff vom Crystal Lake nach New York kommt, was ja überhaupt keinen Sinn macht und das eben auch nicht eingelöst wird, was versprochen wird, dass man ganz viel Zeit auf diesem Personenschiff da verbringt und der dort irgendwie einen Teenager nach dem anderen tötet und dann irgendwie einen Bruchteil des Films dann wirklich in New York spielt, aber eben nur eine Szene am Times Square wirklich in New York gedreht wurde und der Rest, wie man das ja auch von anderen Filmen kennt, irgendwo in Kanada. Aber selbst mit diesem Hintergrundwissen habe ich mich zu Tode gelangweilt und vielleicht hasse ich deswegen den Film mehr, als er verdient hat, weil ich finde, Mann, und nicht mal, wenn man das alles weiß, schaffst du es, mich einigermaßen zu unterhalten. Und das soll dann was heißen.
Ja, das Ding ist ja auch, dass man Ansätze ja hat. Ich meine, das auf dem Boot ist alles irgendwie langweilig und jetzt muss man aber auch sagen, wir befinden uns bei Teil 8 und viel Neues kann er eben nicht bringen. Ne? Das sind jetzt eben Gimmicks, die dann reingebracht werden müssen, die dann irgendwie für Spannung sorgen sollen oder für Interesse. Aber das habe ich ja jetzt auch schon alles gesehen. Und dann haben die doch auch diese eine Szene in der U-Bahn, wo ich dachte, oh, ich meine, ich denke an die Predator 2 Szene in der U-Bahn und denke mir, das war geil. Und wenn jetzt Jason mit seiner Machete da ein bisschen rumgeslasht hätte ich gesagt, aha, okay.
Überleg mal hier, der Texas Chainsaw Massacre von Netflix, der letzte Busszene. Hättest du quasi auch mit Jason in der U-Bahn machen können, ne?
Ja, du, also da gäbe es richtig tolle Ideen, aber am Ende merkst du einfach, ich glaube auch, die Leute hatten da gar keinen Bock mehr drauf. So, das war irgendwie so, ja, ja, wir machen das jetzt noch, aber es hat ja auch seine Gründe, warum jetzt für Teil 9 dann auch eben die Rechte verkauft worden sind.
Er ist auch, ist auch sehr lustlos inszeniert, muss ich auch sagen.
Ja, da, und wie gesagt, so viele Dinge, die auch im Off passieren, ne? Und wie gesagt, wie an der Stelle nochmal an die Slash-Scenes, da, selbst da ist ja nichts mehr. Da wird dann jemand mit einer Gitarre erschlagen und es ist gar nicht gedreht, dass du siehst, was da passiert. Das möchte ich dann einfach nicht mehr. Ich bin jetzt bei einem 8. Teil so einer Slasher-Reihe, bin ich jetzt da, dass ich entweder was Neues erfahre, das wird bei Jason aber nicht passieren, dass ich ein interessantes Setting geboten bekomme, bekomme ich in Jason Takes Manhattan eben auch nicht. Und dann ist das Letzte, wofür ich eben da bin, Kills, und auch die bekomme ich nicht. Wo der 7. ja eventuell noch, wenn die Szenen noch alle drin gewesen wären, noch so ein bisschen Spaß hätte bereiten können, der 8. hat gar nichts. Also meinetwegen können wir auch weiterspringen. Ich habe wirklich nur Verachtung für diesen Film, der ist scheiße.
Ja, eben. Auch während der 5. zum Beispiel ja noch Ambitionen hatte, die Umsetzung einfach kläglich gescheitert ist, hat der 8. nicht mal mehr Ambitionen, obwohl er angibt, er hätte sie mit Manhattan und weiß ich was alles. Und dann ist die Inszenierung auch noch scheiße. Also eben, da hat man gar kein Lob verdient für sowas. Und da ist es auch kein Wunder, dass es dann wirklich 4 Jahre gedauert hat, bis dann wieder was kam.
Ja, und jetzt wird's spannend. Ich glaube, das ist der Teil, der am meisten gehasst wird, oder?
Ja, glaube ich, also mit am meisten. Ich glaube, neben dem 5. und kommt jetzt der. Und ich mag den.
Ja.
Ich mag den. Der ist so losgelöst, da muss man mal sagen, der ist, ich glaube, wirklich der brutalste. Da sind auch Szenen drin, die mehr an Body Horror erinnern, als an Slasher-Kino. Und vor allem, ich liebe das Opening. Also kurz erklärt, wir sehen eine junge, attraktive Dame, die am Crystal Lake campt oder in so einem Ferienhaus da ist. Und die duscht sich und dann kommen halt diese POV des Killers. Und wir hören dieses klassische Kiki, Kiki, Mama, Mama. Dann kommt raus, das ist eine FBI-Agentin und die stellen Jason eine Falle. Und alleine, das ist halt auch wieder so absurd, weil in diesem Universum ist halt klar, am Crystal Lake gibt's halt Jason. Da frage ich mich auch erstens, wer campt dann da noch überhaupt? Und dann, ne? Und zweitens, alleine sich darüber Gedanken zu machen, ist unglaublich amüsant. Und das nimmt der Film auf und dann kommt halt diese Sondereinsatzkommando und zerschießt den wirklich. Also wirklich, das ist so ein bisschen wie alle Schießereien aus The Wild Bunch, komprimiert in 3 Minuten, einfach auf Jason drauf, ist großartig. Und das Einzige, was übrig bleibt, ist halt so ein Herz. Und dann kommt mal dieser Gerichtsmediziner, untersucht das Herz in seinem Kämmerlein, beißt dann einmal ordentlich rein, weil er anscheinend kein Frühstück hatte. Und so wird halt eben, ich habe so verstanden, der böse Geist von Jason wandert dann in den nächsten. Und dann tötet er Leute und dann tötet und so weiter. Und der Film ist super brutal.
Er kann dann ja die Person wechseln. Und wenn dann eben der Körper, den er gerade eben benutzt, wenn der kaputt ist, dann kann er ja den Körper auch wieder wechseln. Wo du ja auch dann noch, wir als Zuschauer nicht, aber zumindest die Akteure in diesem Film, die wissen auch gar nicht, wer jetzt wirklich von Jason besessen ist. Also wer ist gut, wer ist schlecht und so. Ich würde nicht sagen, dass Jason Goes to Hell so ein geheimes Meisterwerk oder eine Perle ist. Ich glaube aber auch da hätte man mit ein bisschen mehr Mühe, mit ein bisschen mehr Ambition was richtig Tolles draus machen können. Und das freut mich an diesem Film. Weil ich sagte ja vorhin schon, ich glaube, das war der, den ich als letztes gesehen habe. Also auch wirklich, den habe ich erst im hohen Alter gesehen. Und ich wusste ja, dass alle immer sagen, oh ja, da lebt oder dein Herz und oh. Und ich war ja auf das Schlimmste vorbereitet. Und dann habe ich ihn mir angeguckt und dachte, nee, also ganz ehrlich, der ist aber weit davon weg, irgendwie der Schlimmste zu sein. Der gefällt mir sogar richtig, richtig gut.
Ich fand auch hier kam wieder sowas wie Spannung auf. Also ich fand den Film wirklich sehr spannend zum anzusehen, weil eben, er hat wieder mal eine neue Idee und da kann man davon halten, was man will. Offenbar haben die Fans noch mehr von dem gewollt, was es schon gab. Also ich fand das auch wirklich, dass dieser Film ein bisschen zu viel Schelte abbekommt, was er eigentlich gar nicht verdient hat.
Ich meine, auch der krankt so ein bisschen daran, und das hatten wir bisher noch gar nicht besprochen, einige Friday-Filme haben so Subplots drin, die wirklich unnötig sind und die auch einfach nirgendwo hingehen. Und mit diesem Kind jetzt im 9. Teil und der Vater, der gar nicht wusste, dass das sein Kind ist und sich dann aber noch mit seiner Freundin da und so war, da denke ich mir, komm, mach weg, so, das brauche ich nicht. wie gesagt, ich glaube nicht, dass es ein Meisterwerk ist, aber die Schelte, die der bekommt, überhaupt nicht. Der ist straight, der macht Bock, und wenn man sich darauf eingestellt hat, dass eben Jason so eine Art Körperwandler ist, oder so jemand, der sich in andere Körper reinsneakt oder so, dann kann das schon durchaus Spaß machen. Und wie es du schon sagte, das Ding ist wirklich scheiße brutal.
Und hat wirklich ganz klare Anleihen an den Body Horror. Und dann geht der Film richtig ab. Also es gibt wirklich Momente, die hättest du auch so in einem David Cronenberg-Film erwartet.
Ja, wo der eine dann schmilzt. Da sind schon gute Sachen dabei. Also, wie gesagt, von meiner Seite aus die Schelte nicht gerechtfertigt.
Aber
überhaupt nicht.
Aber was habt ihr denn damals gesagt, als es dann am Ende zu dieser einen Szene kommt? Also kurz, Jason wird halt besiegt und wie immer liegt dann die Maske da rum. Diesmal ist es nicht im See, sondern in so einer Sandkuhle, und dann hört man dieses Gelächter von Freddy Krüger, und dann kommt diese Clownhand und zieht die Maske so in die Tiefe. Ich habe es halt erst gesehen, da war mir schon klar, da gab es schon Freddy vs. Jason. Das heißt, es war jetzt für mich nicht, oh, okay. Aber ich frage mich dann, wie war das so damals, als das Anfang der 90er? Weil es war ja damals schon so, auch da war Freddy populärer, aber auch Freddy war nicht mehr auf der Höhe der Zeit, weil sie auch Freddy halt eben gemerkt haben, bis da irgendwie kein Geld mehr richtig rauskam. Aber Bodo, du als Host, die Frage, wie hat die Szene auf dich gewirkt?
Also ja, ich denke eben, dass das noch so eben der Versuch war, diese beiden Figuren nochmal, weil dieses Crossover wollte jeder. Alle Horrorfans haben ja darauf gewartet, ich weiß gar nicht, ob sie es erwartet haben, dass das passiert. Die Comics Freddy vs. Jason vs. Ash zum Beispiel, gab es die damals schon?
Oder?
Ja. Ich weiß gar nicht.
Also damals doch nicht, nee, aber ich glaube, als Freddy vs. Jason, glaube ich, rauskam, kamen schon. Aber
also es war für eben vielleicht noch gar nicht so zu erwarten, dass sowas passieren könnte, aber ich denke mir, dass da bei den Horrorfans schon so dieser Moment, Nick Fury im ersten Iron Man Film in der Post-Credits-Szene bei den Marvel-Fans ja für Jubelgeschrei gesorgt hat, könnte das damals bei dieser Szene ähnlich gewesen sein. Könnte ich mir vorstellen, obwohl die beiden Franchises für sich gesehen schon ziemlich am Ende waren, aber ich denke, darauf hätten viele noch Bock gehabt.
Ja, das glaube ich. Also ich muss jetzt gerade mal kurz überlegen. 1993, wo waren wir denn da bei Freddy eigentlich? Ich glaube, da war der sechste Teil schon abgedreht, oder?
Der war sicher draußen, der sechste, glaube ich.
Und da war ja, also der sechste Teil hat Freddy ja wirklich, also das war ja Bodensatz. Der ist ja noch schlechter als jeder einzelne Freitag der 13. Film. Und ich glaube einfach, das war so ein Versuch herauszufinden, wird das besprochen? Ist das ein Thema und kann ich eventuell so diese erfolgreichen Figuren, die beiden ja auch bis heute noch sind, kommt da was?
Ja, also kurz zur Erklärung, 1994 kam Freddy's New Nightmare und davor Freddy 6 war 91. Also es war wirklich schon in der Endphase von Nightmare on Elm Street auch, ja.
Ja, und der New Nightmare, der ist ja nochmal was anderes, den will ich ja komplett losgelöst davon sehen. Also eigentlich war Freddy ähnlich wie Jason 1993 komplett am Tiefpunkt.
Aber eben, ich denke, dass genau das eben keine Rolle gespielt hat, weil die Figuren an sich immer noch auf die Horrorfans, weil sie schon diese Ikonen waren, durch das Zusammentreffen, das da angeteasert wird, immer noch funktioniert hätten und einen Hype ausgelöst haben. Weil es gab ja danach jahrelang Stimmen, alle haben gefordert, wann kommt jetzt endlich dieses Crossover? Und das war ja eher eine rechte Sache, dass es noch länger gegangen ist, glaube ich, und gar nicht unbedingt, dass man Angst hatte, dass es nicht funktionieren könnte.
Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich bin ziemlich dankbar darüber, dass sich Freddy gegen Jason noch ein bisschen mehr Zeit gelassen hat, weil ich gerade so Anfang der 90er, das hätte ich ungern gesehen. Ich würde mir heute dann wahrscheinlich ungern Freddy gegen Jason nochmal angucken, wenn das so ein Mid-90s Film geworden wäre.
Man muss halt ganz klar sagen, es gibt ja immer so dieses, ich nenne es mal so diese Fanträume, ja, so, also was waren für Leute scharf auf einen Alien vs. Predator? Und jetzt hast du es halt zweimal bekommen und es war zweimal scheiße. Und ich glaube, es ist nicht immer so, dass man es machen sollte, dass man diese zwei Monster gegeneinander antreten lässt. Also du hast Alien vs. Predator, Freddy vs. Jason, Kramer vs. Kramer und das funktioniert halt nicht immer. Und ich meine, wir haben jetzt noch einen Film, über den wir auch noch reden müssen, unbedingt, aber ich finde, warum auch immer, bei Freddy vs. Jason, vielleicht weil es auch so ein bisschen der erste dieser Art war, und es gibt ja auch nicht so viele Filme, dieser Crossover-Filme, hat er funktioniert. Aber bevor wir über Freddy vs. Jason reden, gibt es da noch einen anderen Film, der 8 Jahre nach dem 9. Teil rauskam. Und hört gerade keiner zu? Ich glaube, das ist einer meiner geheimen Lieblingsfilme aus der Reihe.
Ich drehe am Schlappen.
Ich auch gerade. Aus welcher jetzt? Aus der Friday-Reihe oder aus der...
Ja,
da kam noch einer. Ja klar, den hätte ich beinahe vergessen.
Jason X geht darum, dass Jason und Exhibit zusammen Autos pimpen, genau.
Ach ja, Jason X, das ist ja auch so ein... Wo ich natürlich wieder ganz groß in hohen Tönen loben muss, ist die Idee an sich. Also Jason wird festgenommen, oder man hat ihn irgendwo, in Crystal Lake gibt es jetzt so ein Labor, warum auch immer, und dort wird an Jason geforscht.
Nee.
Ja.
Doch, stimmt, ja, pardon, ja. Genau, mit David Cronenberg, der ja kurz mitspielt. Ja, genau, ja.
Und dann fängt er da an zu metzeln wieder einmal und irgend mit einer dieser Forscherin gerät er dann in eine Kühlkammer und wird eingefroren, so in Kryoschlaf, und dann irgendwie wann spielt es der Film? Ein paar tausend Jahre später, glaube ich. Finden irgendwelche Forscher diese Kryokammer und nehmen sie mit auf ihr Raumschiff. Und dann taut Jason halt auf diesem Raumschiff irgendwie auf und metzelt sich durch die Crew und wird dann mit Nanotechnologie irgendwann dann auch noch ein bisschen upgegradet.
Evil gets an upgrade. Das war damals diese Trailerstimme, die da war. Und ja, Jason ist jetzt im Weltraum. Was ich dem Film wirklich zugutehalten muss, sie probieren ja relativ viel aus dem Science-Fiction-Genre damit reinzubringen. Dass sie ihn da wirklich nicht nur, ja, das ist jetzt ein Raumschiff und ähnlich wie bei Alien darf er dann einen nach dem anderen auf so in Anführungsstrichen normale Weise dezimieren. Die machen ja schon viel da draus. Ich glaube, mein großes Problem mit Jason X ist tatsächlich, dass der absolut beschissen aussieht. Die Computereffekte, die da genommen haben, die sind wirklich nicht mehr guckbar. Das ist eben mein großes Problem.
Aber irgendwie finde ich das auch wieder charmant, weil es irgendwie zu diesem Trash-Appeal dieses Films passt.
Ja, der ist absoluter Trash. Da sind wir uns, glaube ich, einig.
Der hat halt einfach, der erinnert mich am meisten halt an den 6. Teil, so von der Art, wie er inszeniert ist. Der hat tolle Kills. Ey, dieser Eisgesichtskill ist halt einfach grandios. Der ist super. Ich mag auch diesen Kill, wo er dem Typen auf diesen riesengroßen Schraubenzieher wirft, warum immer da ein riesengroßer Schraubenzieher drin steht. Ich mag über Jason. Ich mag es, dass der Film auch relativ komplett frei dreht. Dass der kacke aussieht. Ich meine, der sieht halt aus wie so eine Science-Fiction-Serie aus den Anfang der 2000er. So sieht er halt einfach aus. Aber ich für meinen Teil, ich habe mit dem wirklich eine Menge Spaß. Brauche ich eine Fortsetzung von Jason X? Nee. Also mach gerne was anderes. Aber ich mag auch diese Kaltschnäuzigkeit, mit der die einfach sagen, ja, wir haben ja jetzt was angeteasert, weißt du, nachdem jetzt irgendwie Jason Body Horror war und wir Freddy Krueger angeteasert haben, wisst ihr, was jetzt kommt? Genau, jetzt kommt Weltraum. Und ich mochte das, ich fand das fein. Ich sage nicht, dass Jason X ein toller Film ist, aber ich sage, für mich ist Jason X mit einer der unterhaltsamsten der gesamten Reihe, neben dem 6. Teil.
Und das kann ich voll und ganz verstehen. Ich glaube, das ist eben so ein Ding, love it or hate it. So, und
so ein bisschen wie Bodo,
ich glaube, da gibt es relativ, ne, das ist so ein bisschen dieses, du kannst das voll abfeiern und ich bin bei dir. Da passiert ja pausenlos irgendwas. Mir geht das alles ein bisschen auf den Sack. Also ich habe es ganz gerne und das wird, glaube ich, auch bei mir im Ranking später auch relativ klar. Ich mag es, wenn ich eben Personen habe, mit denen ich irgendwo mitfiebern kann. Oder wenn ich zumindest glaube, die sind mir sympathisch. Und das fehlt mir bei Freddy gegen Jason. Dass bei Jason X eben einiges los ist, das ist völlig klar. Aber es ist eben diese Mischung bei mir aus diesen ekelhaften Dreckseffekten und diesen unsympathischen Leuten, wo ich wirklich sage, ich verstehe, dass man Spaß daran hat. Leider, leider, leider ist es bei mir nicht so.
Und genau hier bin ich bei dir, Kühne. Mir ging es genauso, weil ich eigentlich auch genau das erwartet habe, was dann beim Stu eingetreten ist. Das hat bei mir auch nicht funktioniert, obwohl ja auf dem Papier dieser Film eigentlich wie für mich gemacht wäre. Aber irgendwie hat es bei mir nicht gezündet. Ich weiß nicht, ob es dazu beabsichtigt war, eben genau das erreichen zu wollen, aber es eben bei mir, wie es bei dir vielleicht Kühne, der Humor beim sechsten Teil war, der nicht gezündet hat, bei mir irgendwie die Umsetzung der Idee auch nicht gezündet hat. Obwohl ich sagen muss, eine Szene finde ich natürlich ganz grandios und das war die, wo sie ihn mit dieser virtuellen Realität irgendwie im Zaum halten oder ablenken möchten, damit der nicht sie, also die Crew nicht ermordet und ihn dann an den Crystal Lake projizieren und dann zwei Leute im Schlafsack und dann er so abgelenkt ist, weil ja das eigentlich sein Urtrieb ist, eben Camper am Crystal Lake umzubringen und dann diese Schlafsäcke aufeinander haut. Da musste ich wirklich lauthals rauslachen, aber sonst eben habe ich den Film auch nicht so gefühlt. Ich habe mich dann auch gefragt, was war eigentlich der Grund, dass sie diesen noch dazwischen geschoben haben, diesen Film? War das auch sowas eben mit der Rechtelage, dass man einen Film machen musste oder war das einfach so purer, lauter Spaß?
Ich glaube ja, ich bin mir gerade unsicher, aber ich glaube ja, das war durchaus so einer der Gründe. Und was halt auch interessant ist, der Film wurde halt vorab im Internet veröffentlicht und der war ja damals einer der Erfolg oder der meist gestreamten, downgeloadeten Torrent-Filme, die es so gab. Und als er in die Kinos kam, ist er halt gefloppt. Und das ist halt auch so grandios, weil es halt den Leuten gezeigt hat, okay, es gibt immer noch ein Interesse für Jason Voorhees. Aber der Film war leider ein ziemlicher Flop und finde ich schon irgendwie schade, weil, wie gesagt, mir hat er echt großen Spaß gemacht. Ich würde jetzt nicht sagen, der ist auch meine Nummer 1 der Lieblingsfilme der Reihe, aber ich war bei der letzten Sichtung halt echt, und es war interessant, weil ich habe den reingeschoben bei der letzten Sichtung und dachte wirklich, okay, der hat mir früher echt Spaß gemacht, der wird mir mal jetzt nicht mehr so gut gefallen. Und er hat mir immer noch unglaublich gut gefallen. Und ich wünschte, das könnte ich zu dem nächsten Film der Reihe auch sagen. Aber ich finde, und das habe ich dem Kühne heute auch geschrieben, und wenn ich gerade so ein bisschen die Moderation von Bodo klaue, tut's mir leid, aber ich bin dann einfach Deutscher und wir wissen, die Schweizer schafft's allein nicht.
Ja, und das sind sich meine Hörenden ja sowieso schon gewohnt von den anderen Podcasts, die wir schon aufgenommen haben. Und du machst es ja auch so gut und ich finde, was soll ich da dazwischen grätschen? Ich gebe gern mal ein bisschen mein Fame ab.
Aber wir sind mit Jason X durch, oder?
Ja, ich hätte gesagt, ja, weil ich habe da nicht mehr viel dazu zu sagen, außer dann im Ranking vielleicht noch kurz den Platz, aber sonst.
Okay, dann sag's einfach, ich finde Freddy vs. Jason ist nicht so gut gealtert. Ich hatte mit dem früher eine Menge Spaß, wirklich eine richtig tolle Menge Spaß. Ich habe ihn jetzt nochmal so geguckt und der ist nicht verkehrt. Der ist auch ein Film, der weiß, was er ist und genau das bringt er und macht er. Aber meine Güte, es gab wirklich Phasen in dem Film, wo ich dachte, boah, schon, wann geht's mal weiter? Also der ist von mir wirklich von 3,5 Sternen auf 2,5 Sterne gesunken bei Letterboxd.
Oh nee, so schlimm ist es bei mir nicht, aber ich habe genau das gleiche Gefühl wie du. Also, Freddy gegen Jason. Ich habe ihn damals im Kino gesehen, ich war begeistert. So, ich weiß gar nicht, wann kam er raus? 2008, glaube ich, ne? So um den Dreh?
Anfang 2003 oder so, glaube ich.
2 Jahre nach Jason X.
No. Und ich habe da gesessen und geil. Das Finale, also ab dem Moment, wenn die wirklich freidrehen und gesagt wird, okay, jetzt kämpfen auch Freddy gegen Jason, habe ich einen Spaß damit. Diese zwei großen Sequenzen, einmal am Crystal Lake und einmal in der Traumebene, wo die beiden dann eben aufeinandertreffen. Ey, mega. Dann hat mit Jason, du hattest das, glaube ich, bei Teil 7, Bodo, gesagt, wo dir das Design am besten gefallen hat. Ich mag das Design von Freddy gegen Jason am meisten. Dieser tumpe Hühne, diese Kleidung, alles triefen und so. Mega. Und wenn der eben durch dieses Maisfeld rennt, brennend und da alles wegmachetet, ey, richtig geil. Das Problem ist aber, es wird eine Story erzählt. Und in dieser Story kommen eben auch Schauspieler vor und Figuren. Und die nerven einfach ohne Ende. Also da wird ja ein Scheiß erzählt und das auch für bare Münze genommen und so verflucht ernst genommen, dass mich diese Zwischensequenzen wirklich nerven. Und ich würde immer behaupten, immer wenn Jason auftritt oder auch dann eben im Schlusskampf, geil. Aber der ganze andere Rest ist wirklich schlimm. Und bei mir ist er auch von vielleicht dem besten Teil der Reihe, ist er auf jeden Fall aus den Top 3 raus mittlerweile.
Interessant, weil bei mir ist der, ich fand den schon damals sackstark. Also ich habe den ja gesehen, ohne jemals einen Friday-Film gesehen zu haben. Ich wusste um Jason und um seine um diese Horror-Ikone, aber ich war halt ein riesen Nightmare on Elm Street-Fan. Freddy wird, glaube ich, auf Ewigkeiten mein Lieblings-Horror-Schurke bleiben. Und da war dieser Film, der war absolut genial. Habe aber schon damals eben diese ganze Geschichte mit den Jugendlichen irgendwie so eben seicht und langweilig gefunden. Und dadurch, dass es mir schon damals so gegangen ist, kann ich das irgendwie so hinnehmen. Und den ganzen Rest finde ich halt einfach toll. Also klar ist es ein bisschen hanebüchen, wie die beiden Figuren zueinander finden, in Anführungszeichen. Obwohl ich fand die Erklärung irgendwie noch cool. So, Freddy gerät ins Vergessene und muss irgendwie die Leute dazu bringen, dass sie sich wieder an ihn erinnern. Was macht er? Er holt Jason aus der Hölle zurück und er mordet dann für ihn. Und Jason will einfach nicht aufhören und so entsteht dann der Konflikt zwischen diesen beiden. Und eben, wie ihr gesagt habt, die Kämpfe und auch die Kills. Also es hat ein paar von den besten Kills beider ganzen Reihen, würde ich mal behaupten. Das einzige Problem, was er jetzt in dieser Diskussion hat, dieser Film, er ist kein Freitag der 13. Film, es ist ganz klar ein Nightmare on Elm Street Film. Auch wenn sie da irgendwie Jason und seine Geschichte dann gegen Ende vor allem noch ein bisschen mehr reinbringen, es ist kein Jason-Film.
Also dazu zwei Sachen möchte ich anmerken. Das erste, Freddy vs. Jason hat unglaublich starke Einzelmomente, aber er schafft es daraus nicht, ein etwas Durchgängiges zu schaffen. Der geht immer so von einem coolen Moment zum nächsten und dazwischen musst du halt eben durch Phasen durch, die einfach sehr anstrengend oder einfach nur langweilig sind. Das ist zumindest meine Ansicht. Und ich gebe dir absolut recht, das ist mehr ein Nightmare-Film als ein Jason-Film. Man muss aber auch sagen, Freddy ist halt von seiner Kraft und von seiner Mentalität her einfach so omnipräsent. Das ging, glaube ich, nicht anders. Weil Jason ist halt einfach so dieses tumpe Monster. Ich gehe von Punkt A zu Punkt B und dann bringe ich jemanden um und das war's. Und bei Freddy ist ja noch ganz viel, der ist ja auch sadistisch. Allein, dass der spricht, ja, ist ja noch mal was ganz anderes. Von daher kann ich das schon verstehen, dass das wirklich mehr auf ihn gemünzt ist. Auch, das macht's ja auch irgendwie witzig, weil Freddy im gesamten Film ja, glaube ich, nur eine Person umbringt. Das ist ja ganz okay daran. Also ich kann das komplett nachvollziehen, weil ich glaube, es hätte anders nicht funktioniert.
Die haben aber schon zugesehen, dass beide in etwa die gleiche Screentime haben. Nur du musst ja eben erklären, wie es dazu kommt, ne? Und deswegen, also ja, es ist mehr ein Nightmare-Film, aber eigentlich nur, weil Freddy ja eigentlich die Person ist, von der es ausgeht. Und natürlich muss es von Freddy ausgehen, weil Jason will ja im Endeffekt eigentlich nur, dem will er nur im Crystal Lake da irgendwie rumchillen und mal ein paar Brüste gucken und dann irgendwie einen abmacheten. Und mich stört einfach mittlerweile, komischerweise ist mir das in den anderen Friday-Filmen, das ist ja auch alles sehr sexualisiert und da sind ja auch viele Arschlöcher dabei, aber alleine diese erste Sequenz mit, ja komm Puppe, wir gehen nach oben, ja, will nicht kuscheln, ich mag nicht, wenn wir fertig sind, geh dich duschen, du stinkst. Ich finde das so scheiße, ich guck's mir heutzutage an und denk mir, es nervt mich wirklich tierisch, wie er dann umgebracht wird, mega.
Ja, ich sehe das halt schon damals, also ich weiß nicht, wie viel.
Ich habe damals das nicht gesehen, das muss ich dazu sagen. Also damals habe ich noch, da dachte ich, oh ja, das ist ja cool jetzt so. Also ich glaube, das ist jetzt einfach eher in den späteren Jahren gekommen, dass mich manche Dialoge und manche Handlungsstränge da drin einfach wirklich stören.
Ja, aber weißt du, was ich meine? Für mich mittlerweile funktioniert das auch ein bisschen als Parodie auf eben diese Filme, weil ja das zum Teil wirklich so, ich meine, Friday hat das in praktisch allen Filmen so diese Trope gehabt oder diese Macker-Männer und hier wird es natürlich an die Spitze getrieben, ein bisschen mit diesem Arschloch, den man ja dann richtig gerne zusieht, wenn er da im Bett zusammengefaltet wird und auch diese Ernsthaftigkeit, die Figuren ja haben, um zu erklären, oh, wie bringen wir jetzt diesen Jason und diesen Freddy irgendwie, Wie schaffen wir, den entgegenzuhalten und so. Und das fand ich irgendwie witzig, weil Freddy so fest irgendwie suggeriert, dass es alles überhaupt nicht ernst zu nehmen ist, was hier passiert. Und die Figuren den Film oder die ganze Handlung so ernst nehmen, dass es für mich dann wieder funktioniert, weil es so absurd ist, dass es dann schon fast wieder so ein Augenzwinkern auslöst bei mir. Auf jeden Fall sehe ich den Film so, habe ich damals vielleicht noch nicht, aber heute auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das damals die Absicht war, wahrscheinlich nicht, aber irgendwie dadurch kann ich mir diesen Film wahrscheinlich ein bisschen unterhaltsamer zusammenlügen, als er vielleicht
ist. Ich glaube schon, dass es so intendiert war, weil der Regisseur Ronnie Yu hat ja davor auch Chucky und seine Braut gedreht, der ja so eine ähnliche Tonalität Qualität hatte. Und wie gesagt, der hat halt einfach sackstarke Einzelmomente. Die Szene zum Beispiel, die ich liebe, ist, wenn dieses eine Kelly Rowland von Destiny's Child irgendwie vor Freddy steht und Freddy halt wirklich zur Sau macht verbal. Das ist einfach so erfrischend, aber dann Freddy merkt, dass dann hinter ihr Jason steht. Da sind so ganz viele tolle kleine und auch größere Einzelmomente, aber der Film schafft es für mich aber nicht, das in ein Gesamtwerk zu quetschen, das mich vollumfänglich abholt. Es ist immer so, ich finde das gut, ich finde das gut, aber es gibt dazwischen für mich einfach zu viel, ich will nicht sagen Leerlauf, aber so einfach Phasen, die mir egal sind, die ich nicht anstrengend, aber die mir auch komplett egal sind, die ich einfach so hinnehme und ich sitze dann da und denke mir, okay, ja, oh, gleich kommt die coole Szene, da freue ich mich drauf, aber das ist mir dann doch zu wenig und er ist halt auch null spannend. Also man kann ja zu Friday sagen, was man will, tumpe Filme, aber sie versuchen ja zumindest auch so ein bisschen Spannung zu evozieren. Und bei Freddy vs. Jason habe ich immer das Gefühl, ist es ein Partyfilm und das ist okay, aber spannend ist der halt für mich null.
Ja, aber auch dafür, Partyfilm hat er auch ein bisschen zu sehr, auch diese ganze Geschichte, die so ad acta gelegt wird mit dem Vater von dem Final Girl, der angeblich seine Mutter umgebracht hat, aber dann kam heraus, nee, das war Freddy, der auf einmal dann Erwachsene umbringt und ich denke mir, warum? Das könnt ihr alles rausschneiden, das hat überhaupt gar keine Bewandtnis in diesem Film, weil was du sagst, es soll ein Partyfilm sein. Und witzigerweise hat der Film richtig viele Sequenzen, die einfach nur nach Party sind. Und nochmal, das klingt jetzt alles negativer, als ich das meine. Aber in diesem Finale da in diesem Camp, ne, ich sitze da wirklich wie ein kleines Kind und freue mich, was da alles mit den beiden da gemacht wird. Wie die sich da gegenseitig aufschlitzen, die Gliedmaßen abschneiden und so. Und ich sitze da und denke mir, hör, das ist geil. Das ist eben das, was diesen Film dann für mich rettet. Und das Gute ist, er endet damit. Und das ist im Endeffekt immer das, was so hinten übrig bleibt. Also ich finde ihn nicht scheiße, aber er hat eben mittlerweile seine Problemchen bekommen.
Ja, also ich will auch nochmal klar machen, ey, wenn ich nur als Beispiel, ich bin mit Bodo und Kühne unterwegs gewesen, wir waren im Westfalenkrug, wir haben gut getrunken, ja, gehen zu Kühne nach Hause und haben einfach Bock, mit dem 5-Liter-Fässchen Bier noch einen schönen Film zu gucken. Da wäre Freddy vs. Jason genau der richtige Film. Aber er macht, glaube ich, bei der Erstsichtung einfach wesentlich mehr Spaß wie bei der Zweitsichtung. So würde ich es, glaube ich, beschreiben.
Ja, ich glaube, das passt ganz gut.
Und ich kann diesen Film jedes Jahr immer wieder, jedes Jahr
zu Weihnachten nach der kleine Lord.
Genau, ja. Schaue ich Freddy vs. Jason und habe einen Riesenspaß. Nee, eben, ja. Da gehen scheinbar die Geister auseinander und das ist ja auch gut so.
Nee, ich glaube, ich bin wahrscheinlich in meinem Ranking, wird jetzt gleich meine ganze Hasstriade, vielleicht klingt die dann ein bisschen komisch, der macht schon Bock. Welcher nicht Bock macht, weil ich jetzt eine gute Überleitung habe, welcher gar keinen Bock macht, ist das Remake. Das war's auch schon. Mehr wollte ich nicht sagen. Ich finde den wirklich, ich finde dieses Remake wirklich Bodensatz.
Ich mach's ganz kurz. Ich mag's.
Ich auch. Und zwar vielleicht auch aus diesem Grund, weil ich den ja als erstes, also wenn man mal von Freddy vs. Jason absieht, den als erstes gesehen habe. Hätte es dieses Remake gebraucht? Natürlich nicht wahrscheinlich. Aber ich fand den irgendwie noch cool umgesetzt. Du hast irgendwie die ersten drei Teile in einen Film gepackt. Noch ein bisschen was von Teil 4, weil ja der eine da Dude noch seine Schwester sucht. Jason ist völlig eine andere Figur als natürlich in der ursprünglichen Reihe. Er entführt plötzlich Leute und baut sich da so ein Tunnelsystem am Crystal Lake, aber ich fand den irgendwie, ich mag den einfach irgendwie. Der ist so straight erzählt, hat coole Kills und der Jason könnte sogar zu meinen Top 3 Jason-Inkarnationen gehören. Ich fand den wirklich bedrohlich mit seiner Physis und auch so, also ich meine, der bewegt sich wie ein Athlet.
Es gibt ja wirklich Szenen, wo er sogar läuft. Und man merkt schon, der Regisseur Markus Nispel hat ja auch dieses Texas Chainsaw Massacre Remake gedreht, das ich nicht so geil finde. Das mögen viele.
Das fand ich ziemlich geil.
Ja,
Mag ich auch.
Ich finde, was der Film macht, ich kann verstehen, ob er sich gut findet, aber ich finde es zum Beispiel ganz, ganz nett, dass er versucht zu erklären, wie es Jason schafft, obwohl er anscheinend nicht so der Schnellste ist, wie er immer so schnell an Orten sein kann, das Tunnelsystem. Ich mag es, dass der Film einfach mal so die ersten 20 Minuten damit verbringt, die ersten zwei Teile nachzuerzählen, bis er sein eigenes Ding macht. Ich finde, der hat so eine gewisse Rauheit, eine gewisse Härte, die dem gut zu Gesicht steht. Das ist kein Film, für den ich brenne. Aber wenn ich es vergleiche mit anderen Horrorfilm-Remakes, wie zum Beispiel das Nightmare on Elm Street-Remake oder das Poltergeist-Remake oder hier irgendein anderes Horrorfilm-Remake, was gescheitert ist, einfügen, muss ich ganz ehrlich sagen, hey, das ist für mich Freitag der 13. auf Steroiden. Ja, es ist genauso dumm wie die Vorgänger. Es sieht halt dem Zeitgeist entsprechend aus. Ich habe mir das gerne angesehen. Muss ich mir nochmal angucken? Nicht unbedingt. Würde ich mich beschweren, wenn Bodo sagt, komm, gucken wir den jetzt. Würde ich sagen, okay, hau rein. Find den Film echt okay, solide. Also ich finde, das ist kein Remake, was sich wirklich weit aus dem Fenster lehnt, aber es ist ein sauber umgesetztes Remake. Es schadet der Reihe nicht. Es fügt ein paar interessante Ansätze, Gedankenstöße hinzu. Alles in allem bin ich absolut fein mit dem Ding. Hab kein Problem mit damit.
Jetzt würde mich interessieren, was du nicht magst daran,
Kühl. Fast alles. Ich mag Jason. Ich mag Jason. Also wirklich. Wenn er auftritt, diese Physis, die er da hat, und auch wenn er dann eben auch mal diese Geschwindigkeit, die er dann hat, finde ich geil. Es gibt ein, zwei Kills, wo ich sagen muss, ja, die haben mir ziemlich gut gefallen. Mein Problem ist, dass ich jede Figur, wirklich jede einzelne Figur, die in diesem Film auftaucht, sie ist keine 5 Minuten zu sehen und ich denke mir, bitte sterbe den brutalsten Tod, den ihr euch ausdenken könnt. Ich hasse sie alle. Und weil ich jeden da hasse, der da drin auftaucht, wirklich jeden, habe ich einfach überhaupt gar kein Problem damit, dann dauert es mir schon fast zu lange, bis sie endlich weggeachselt werden. Das ist eben, also dieser eine Dialog, ich sitze mit meinem Vater im Kino und mein Vater findet alles gut. Der findet irgendwie, der guckt sich den räudigsten Scheiß an und geht aus dem Kino raus und sagt, ja, aber das war doch ganz interessant. Wir kommen aus diesem Film raus und die prägnanteste, scheißigste Szene war ja wirklich, als dieser Trey, heißt der Trey, wo der die eine dann da in seinem Zimmer da, wo er so offenkundig seine Freundin betrügt. Die Freundin klopft an die Tür und er, hau ab, ich hab grad fette Titten in der Hand. So dieses schmierig, ekelhaft Scheißige, das hat mich so angewidert, dieser ganze Film. Von dem Tunnelsystem fange ich erst gar nicht an. Was soll der Scheiß denn? Und seit wann nimmt der welche gefangen? Ich glaube, mein Problem ist gar nicht, dass der sich neu erfindet, sondern Friday hat sich im Laufe der letzten Jahre so häufig neu erfunden und auch immer wieder neue Ideen reingebracht, die in den meisten Fällen kläglich gescheitert sind. Ich glaube sogar, dass wirklich ein Remake, was einfach so ein simpler Slasher geworden wäre, weitaus besser funktioniert hätte, als dem jetzt dazu sagen, dass er eigentlich Kranfahrer und Baggerfahrer ist und sich da alles bauen kann und Leute entführt, weil der glaubt, das ist seine Mutter. Nein, das funktioniert nicht. Und das macht mir diesen Film so kaputt. Die Kills, da sind ein paar wirklich gut. Mir nicht brutal genug für die scheiß Leute, aber die sind wirklich okay. Jason, vollkommen in Ordnung. Und der hat eine coole Optik. Das muss ich ihm auch lassen. Aber den ganzen anderen Rest finde ich, es ist nicht der schlechteste aus der Reihe für mich, aber ich finde den eine Zumutung zu gucken teilweise. Jetzt habe ich mich genug aufgeregt.
Aber du hast dich wirklich nie gefragt, was der Jason denn so treibt, die all die Jahre, wenn keiner an den Crystal Lake kommt, dass er einfach da so sitzt, Däumchen dreht und wartet, dass wieder jemand vorbeikommt, den er axten kann, wie du das so schön gesagt hast.
Es gibt einfach Dinge, die will ich gar nicht erläutert haben. Und wir lernen es jetzt eben bei dieser ganzen Star Wars Kacke fest, dass wir einfach Geschichten bekommen, die überhaupt gar nicht erzählt werden müssen. Und genauso wenig will ich wissen, ob Jason tagsüber, wenn er eben gerade nicht mit der Machete auf Jagd ist, ob er dann da mit einer Schippe steht und da irgendwie so eine Grube aushebt. Will ich nicht wissen, ist mir vollkommen egal. Ne? Ich finde es sogar schlimmer, weil ja anscheinend da ständig Leute verschütt gehen. Die Polizei, dann steht die Polizei da, ja, wir gehen da aber nicht hin. Der ist ja da. Also das erkennt, das sieht man ja relativ zügig, dass da dieses Tunnelsystem ist. Und das ist einfach so schlecht. Gefällt mir gar nicht.
Ja, trotzdem steht es 2-1 gegen dich.
Ja, ey, ganz ehrlich, ich glaube ja auch bei manchen Teilen oder sowas, ich würde ja auch gerne meinen Spaß daran haben. Wenn ich mich da hinsetzen könnte und sagen könnte, ich habe auch übrigens den Killer-Cut geguckt, der ja um einiges nochmal brutaler ist. Also da sind ein paar Morde aus dem Remake, die sind echt heftig. Ne? Und mich würde es ja freuen, dass mir das dann ausreicht. Aber ähnlich wie bei Teil 7 oder Teil 8 reicht es mir eben nicht aus, wenn der ganze andere Rest in meinen Augen komplett misslungen ist. Ich weiß nicht, warum ich jetzt eben gegen diese ganze, wo der eine sich auf dem Otto-Katalog einwichsen will, habe ich mich auch gefragt, jetzt echt, das macht niemand. Oder wo der eine aus seinem Schuh trinkt, weil er jetzt gerade da irgendwie so ein Trinkspiel gemacht hat. Das sind einfach Dinge, so funktionieren Menschen nicht. Das passiert einfach nicht. Das ist nur, weil irgendein Drehbuchschreiber, der wahrscheinlich gerade 14 Jahre alt ist, sagt, das ist witzig.
Ja gut, aber da muss ich ganz klar sagen, es ist, als der Film rauskam, war das für mich schon so klar, ich erwarte bei so einer Art von Film auch keine, in Anführungszeichen, Menschen. Also das ist mir, ich finde es nicht so wild, als was du gesagt hast mit dieser einen Szene, dass der Typ da irgendwie die Brüste gerade in der Hand hält oder so. Ich fand das irgendwie...
Nee, der Dialog ist das, was mich stört. Diese Dame hat wirklich sehr schöne Brüste.
Dann ist alles geregelt.
Ja, er sagt es auch genug oft, dass man es dann am Schluss
deine Titten, nicht weiß. Deine ja, Titten, ja, ich muss deine Titten filmen.
Nein, das ist ja völlig absurd und überzeichnet. Also ich glaube, Michael Bay ist sogar aus dem Kino gegangen, als er diese Szene gesehen hat, weil es ihm sogar zu drüber war. Also sagt auf jeden Fall die Legende. Und der hat ja den Film produziert. Aber ja, ich konnte da auch, wie es du, eben, ich konnte das nicht ernst nehmen. Für mich war das dann so, ja, eben, so stellen sich irgendwelche mittelalterliche Drehbuchautoren halt vor, wie Teenager ihre Freizeit an einem See verbringen, irgendwelche reichen blöden Teenies.
Ich glaube auch, ich möchte das gar nicht dem Film vorwerfen. Ich glaube, ich muss wirklich einfach für mich sagen, dass es mein Problem ist. Wahrscheinlich ist da ein Plan hinter. Wahrscheinlich haben die auch von vornherein gesagt, wir machen so eine Art Best-of der ersten 11 Filme und das ist dann eben die Essenz, die dann da rauskommt. Die Zuschauer wollen Gewalt, die wollen Brüste und sie wollen irgendwelche jugendlichen Ärsche sehen oder so. Und ich glaube, dann haben sie es ja geschafft. Dann haben sie ja genau das geschafft, aber es gefällt mir einfach nicht. Und das würde ich dem Film nicht mal vorwerfen.
Ja, ich denke, dann hätten wir mal das Wichtigste gesagt. Zum Glück haben wir nicht über jeden Film einzeln gesprochen.
Nee, da haben wir nochmal Glück gehabt, dass wir das nicht gemacht haben.
Kommen wir jetzt zur Friday the 13th Serie, die kommen soll, unter der Friday the 13th Serie, die es mal gab.
Lass mal nicht machen.
Ach, da kommt sowieso nichts mehr, weil da der Rechtsstreit am Laufen ist, den wir ja nicht auch noch groß anschneiden möchten.
Der ist geklärt, meine ich. Deswegen haben sie ja angekündigt.
Aber die Showrunner der Serie sind jetzt, glaube ich, wieder raus.
Wobei, das ist der Brian Fuller, der geht halt in jeder Serie raus. Das ist halt so ganz normal bei dem. Deswegen, aber ja, lassen Sie sich darüber reden. Ich habe hier noch zwei Sachen auf meiner imaginären Liste stehen, nämlich die besten Kills und unsere Reihenfolge der Filme. Aber es ist nicht mein Podcast, es ist der von Bodo, deswegen Bodo, bitte.
Ja, ich hätte vielleicht noch die Top 3 der Jasons, hätte ich noch gerne gemacht. Und ja, die Kills, die wären bei mir auch drauf gewesen und natürlich das Ranking der Filme. Also wollen wir mit den Kills beginnen?
Nee, lass mit dem Jason anfangen, da ist ganz klar, Teil 5 ist der beste Jason, gefolgt von Teil 1.
Ich fand Teil 1 am besten. Ja, ich fange einfach mal an. Also ich mag, glaube ich, am meisten, und das tut wahrscheinlich den ganzen Fans weh, den aus Freddy gegen Jason, weil sie da ja dann eben den Kane Hodder nicht besetzt haben, sondern den Ken Kurtzinger. Der ist für mich so genau dieses Brachiale. Dann würde ich sagen, der aus Teil 7, den finde ich ziemlich geil, weil der so diese Untoten-Vibes hatte. Und ich glaube, an dritter Stelle würde ich den aus Teil 6 nehmen, weil er da eben so der wurde, der ist. Also ich glaube, Freddy gegen Jason 7 und dann 6.
Ja, also ich kann es abkürzen. Ich würde Hodder auf die 1 setzen, gefolgt von Teil 6 und dann auch den Ken Kurtzinger aus Freddy vs. Jason.
Okay, bei mir wäre es auch Ken Hodder auf dem ersten. Also wenn man einen Jason nehmen müsste, der ja aus dem 7, dann Ken Kurtzinger natürlich aus Freddy vs. Jason und auf dem dritten Platz den aus dem Remake. Der hat mir wirklich gut gefallen, den nehme ich auch rein.
Soll ich mit den Kills mal weitermachen?
Ja, mach mal die Kills, ja.
Ich mach mal meine Kills.
Da überlasse ich dir, ob du 3 oder 5 machen willst.
Nein, 5. Auf jeden Fall 5. Ich kam mit 5 schon fast nicht zurecht. Aber ich muss dazu sagen, ich glaube, ich habe immer die genommen, die am meisten hängen geblieben sind. Einen habe ich auch dabei, der zählt aber nur in der ungeschnittenen Fassung. Das ist ganz wichtig. Aber wir fangen erstmal mit Platz 5 an.
Kurze Zwischengegrätsch, liebe Zuhörer, Zuhörerin. Ihr seht gerade nicht, aber Kühne hatte gerade wirklich so eine Art Klemmbrett in den Händen, wie so ein Wissenschaftler.
Nein, ein Buch.
Oder ein Buch, Buch
noch wo ich solche Dinge aufschreibe.
Ja, okay. Deswegen, es sah gerade sehr interessant aus, wie du... Kommen wir nun zu dem Thema Kills und dann zu dieser Kladdegriff, wie so ein Profi.
So, auf Platz 5. Gesicht in Kryogas reinhauen aus Teil 10. Finde ich eine richtig geile Idee. Also den finde ich super. Platz 4 ist eben genau der aber nur in seiner Unrated-Fassung genießbar ist. Der ist aus Teil 7. Und zwar, wenn Jason den Schlafsack immer wieder gegen den Baum haut. Den finde ich fantastisch.
Da kann ich gleich schon mal anmerken, ich finde ihn in der Kinofassung besser. Ich mag in der Kinofassung, dass der einfach nur einmal BÄM und gut ist.
Ja, ich mag ihn in der Unrated mehr, aber die Idee zu sagen, ich nehme einfach diesen Schlafsack und hau den weg. Auf Platz 3, aber nur weil er mir einfach die ganze Zeit im Kopf geblieben ist, ist aus Teil 3 der Handstand-Kill, wo der eine Uli die ganze Zeit auf einem Handstand rumläuft und irgendwann nach oben guckt, Jason steht über ihm und haut er ihm die Machete in den Schritt Und später sieht man noch, wie das Bein so halb abgetrennt ist und der Körper so ein bisschen auf. Also den finde ich super. Auf Platz 2, aber auch nur, weil der eben so, weil das so der erste ist, der mir so richtig im Kopf geblieben ist. Aus Teil 1, Kevin Bacon bekommt den Pfeil durch den Hals. Hat sich, weil eben auch der erste war, den ich gesehen habe, hat sich der irgendwie so eingebrannt. Und ich fand den damals schon so fantastisch getrickst. Und deswegen muss der auf Platz 2. Und auf Platz 1, und das ist eventuell eine kleine Überraschung, kommt der Kill an dem Rollstuhlfahrer aus Teil 2. Ich finde den so brachial. Erstmal habe ich nicht damit gerechnet, dass die überhaupt die Eier haben, diesen Rollstuhlfahrer umzubringen. Zweitens bin ich davon ausgegangen, dass er auf jeden Fall länger überlebt, dass er irgendwie ein Problem für die Leute darstellen wird im zweiten Teil. Und er geht nur raus und dieses Brachiale, wo sie ihm, also da ist ein Rollstuhlfahrer und der bekommt dann von Jason die Machete in den Kopf reingeballert. Aber nicht, dass das ausreicht, der Rollstuhl fährt noch zurück und rutscht dann oder poltert dann so eine Treppe runter. Das hat für mich so was Brachiales, dass ich sagen muss, an den erinnere ich mich immer wieder zurück und denke mir, boah, der ist gar nicht so brutal, wie er jetzt klingt, weil auch eben vieles rausgekürzt worden ist. Aber der ist wirklich so der Kill, an dem ich am ehesten denke, wenn ich an Friday denke. Und ja, Kryo-Gesicht, Schlafsack, Handstand-Kill, Bacon-Pfeil und Rollstuhlfahrer sind meine Top 5.
Ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, da kann ich jetzt nicht so viel hinzufügen. Also welche 3 Kills habe ich hier noch stehen, die würde ich gerne nochmal erwähnen. Einmal halt der erste Teil, Annie. Einfach weil er mir wehgetan hat, also weil ich den auch verstörend fand. Also einer der ganz, ganz wenigen Kills der Reihe, die mir auch nahe gegangen sind, weil ich die Figur so mochte. Dann die Matratze halt aus Freddy vs. Jason, das Gesicht aus Teil 10, der Schlafsack. Ich mag tatsächlich, ich weiß gerade nicht, in welchem Teil das ist, ich glaube, es ist der 4. Teil. Gegen Ende, wenn die in diesem einen Raum sind und dann geht die Tür nur auf, also das eine Mädel will rausgehen, macht die Tür auf, Jason steht da, Axt in den Kopf. Und dann greift er sie und wirft sie einfach so in die Zimmerecke zum Fernseher. Es geht alles ganz schnell, das fand ich aber genau deswegen ganz, ganz gut.
7.
Oder 7 ist das, genau. Ja. Und aus Teil 4 ist es, glaube ich, das ist mit Crispin Glover, wo er fragt, wo ist denn der Korkenzieher? Und dann kommt der Korkenzieher nämlich in seine Hand und dann bekommt er dieses Bein ins Gesicht. Das fand ich auch ganz nice. Welcher Kill, den ich früher ganz toll fand, den ich mittlerweile aber irgendwie... Der ist nicht so gut gealtert, den du auch auf der Liste hattest, ist der mit dem Handstand. Weil den hatte ich als ganz brutal in Erinnerung und der ist ja auch ganz interessant inszeniert. Aber irgendwie, als ich ihn jetzt mal gesehen habe, dachte ich mir so, boah, bei der Erstsichtung hatte der mehr Wumms irgendwie. Also vielleicht liegt es auch an den Sehgewohnheiten, weil damals war es krass. Aber ich glaube, wir sind einfach heute...
Wie gesagt, ich finde auch in meinen Top 5, das ist eben viel Nostalgie, woran ich mich gerne zurückerinnere. Ich finde zum Beispiel den aus dem Remake, wenn der den Schlafsack über das Feuer hängt, den finde ich fantastisch und ekelhaft. Das ist meine absolute Horrorvorstellung. Aber ich muss an den nicht direkt denken. Als ich jetzt den Film wiedergesehen habe, und es war, glaube ich, nur 3 oder 4 Jahre Pause dazwischen, ich hatte den vergessen. Und ich glaube, meine Top 5 geht einfach nur dadurch, dass das eben die Kills sind, woran ich eben immer zurückdenke. Wahrscheinlich sind es nicht die tricktechnisch besten, wahrscheinlich sind es nicht die ikonischsten, aber das sind eben die, an die ich immer direkt zurückdenken muss.
Gut, ich habe noch ein paar, die noch nicht genannt wurden. Ich sage jetzt einfach nochmal alle, falls ich überhaupt lesen kann, weil ohne rechte Hand zu schreiben ist relativ schwierig. Ich habe auf Platz 5 auch Kevin Bacon, mehr so als Honorable Mention, aber ich finde den halt für diese Zeit damals wirklich cool gemacht. Und also eben, wie ihr gesagt habt, man sieht den Effekt heute natürlich auf Hochauflösung, wie er gemacht ist, aber eben, ich finde, man sollte das trotzdem honorieren. Dann auf Platz 4, oh, jetzt wird es schon schwierig, was war... das war der Harpunen-Kill aus Teil 3, den fand ich einfach witzig und doch dort sieht man ja, dass dieser Harpunenpfeil irgendwie auf so einer
Seilwinde gespannt ist.
Seilwinde, danke, ja, schön in den Zuschauer hineinfliegt. Natürlich ein schöner 3D-Effekt, aber ich fand den irgendwie so, ja, der ist mir als denkwürdig in Erinnerung geblieben. Dann auf Platz 3 wäre den Kopf zusammendrücken, wo das Auge rausspickt. Auch aus dem 3. Teil, weil der halt irgendwie auch cool gemacht ist. Im Making-of sieht man ja, wie sie da diesen künstlichen Kopf gemacht haben und so, dass das Auge dann rausspickt. War das überhaupt im 3. Teil? Ich glaube schon.
Das ist auch der 3., ja.
Ja, eben, genau, okay. Dann auf Platz 2 den Arm rausreißen, den Stu vorhin erwähnt hat aus dem sechsten Teil. Den finde ich auch wirklich grandios. Da musste ich wirklich Tränen lachen, als ich das gesehen habe. Und auf Platz 1, der den Kühn auch schon genannt hat, das Bett zusammenfalten aus Freddy vs. Jason.
Nee, das warst du. Das warst du.
Stimmt, ja, du hast ihn ja nicht genommen. Genau, Stu. Gut, dann hätten wir noch eine Liste, die wir abhandeln müssen. Und da würde ich vorschlagen, dass wir jeden Platz nach einer, also nicht jeder zählt, einer zählt alles auf, sondern wir nennen einfach den Platz immer nacheinander. Und ich würde sagen, dieses Mal fange ich an, weil dann hört einer von euch auf, finde ich viel schöner, als wenn ich da als das letzte Wort habe. Und auf Platz 12 könnten wir uns wahrscheinlich sogar sehr einig sein, das ist Jason Takes Manhattan bei mir. Und die Gründe haben wir schon dargelegt, deshalb müssen wir da gar nicht mehr groß drauf eingehen. Auf Platz 11 frage ich mich, ob wir da schon die ersten großen Unterschiede haben, ist bei mir A New Beginning, also Teil 5.
Gut. Oh.
Dann wird es aber jetzt wahrscheinlich spannend, weil auch bei mir...
Nee, Moment. A New Beginning ist der fünfte, richtig?
Das ist der, wo ja, genau, der Sanitäter der Killer ist, genau.
Ja, nee, der ist nicht bei mir auf der... Nee.
Nicht? Okay.
A New Blood ist bei mir auf 11.
Ah, okay. Also der Telekinese-Film.
Genau, der siebte.
Einen hatten wir jetzt immer so. Vielleicht kommt ja später noch was. Werden wir sehen. Platz 10, Jason X. Passt ja, Platz 10. Der hat mir wirklich zu wenig gegeben für einen höheren Platz.
Okay, bei mir ist Platz 10 der siebte Teil, also der Telekinese-Jason.
Mhm. Okay, bei mir ist es das Remake.
Okay, war zu erwarten, dass der bei dir relativ hinten kommen wird.
Nur weil der coole Kills hat, ne? Eigentlich wäre der noch hinter den anderen beiden, aber die anderen beiden sind noch zu dröge. Also 8 und 7 finde ich noch zu dröge, deswegen hat das Remake es noch dahin geschafft.
Ich muss aber auch ganz klar sagen, bei mir ist es so, dass du ab dem 10. Platz, sind das alles Filme, wo ich jetzt sagen würde, die kann man sich schon angucken. Also ich finde halt wirklich nur Manhattan und Teil 5 wirklich misslungen, dann jetzt, wir sind bei mir jetzt schon in der Kategorie nicht perfekt, aber durchaus ohne Probleme anschaubar, wenn man darauf steht.
Ich würde sogar sagen, dass man alle schauen kann, jetzt da, nachdem ich alle gesehen habe. Muss vielleicht nicht gleich wieder sein, aber irgendwann so in ein paar Jahren werde ich mir sicher die Reihe nochmal anschauen.
Dann würde ich auch wahrscheinlich nochmal zu allen Teilen gehen. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass man glaubt, okay, jetzt nach 5 Jahren, vielleicht ist der Film ja doch irgendwie besser geworden.
Man lernt eben nie dazu. Gut, wo waren wir? Bei Platz 9, ne? Jason Goes to Hell ist das bei mir, also 9.
Moment mal, 12, 11, 10. Okay, Platz 9 ist bei mir tatsächlich, das hat mich selbst überrascht, aber Freddy vs. Jason.
Oh, okay. Bei mir ist es Jason X.
Das ist falsch.
Also den haben wir beide schon draußen, ne, Kühne? Beim Stu bin ich ja gespannt, wo der auftaucht. Jetzt noch schnell eine kurze Klammer. Bei Platz 8 wäre bei mir, Achtung, wenn es darum ginge, die besten Friday-Filme zu ranken, wäre bei mir auf Platz 8 Freddy vs. Jason. Aber Vorgabe haben wir uns ja nicht gemacht, deshalb kommt bei mir auf Platz 8 der zweite Teil.
Das ist falsch. Auf Platz 8 kommt nämlich Teil 5.
4, 5. 6, 7, 8. Bei mir kommt auf Platz 8 Teil 9.
Hier noch irgendwelche Einwände?
Nee, ich glaube jetzt, man ist dann in so einem Bereich, wo man sagt, also bisher hat mich eigentlich nur Stu mit Freddy gegen Jason so weit hinten überrascht. Aber das sind ja eben alles so, ich glaube, wir haben ja auch klar gemacht, warum, wieso, weshalb. Also bisher ist es noch keine so richtige Überraschung, finde ich.
Wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, wir sind auch bei mir gerade in der Kategorie schon von Filmen, wo ich nicht sagen würde, dass die scheiße sind. Ne? Es sind halt einfach nur viele Filme.
Ja, und es ist von mir aus gesehen auch so die Kategorie von Filmen. Ja, das kann sich bei einem Rewatch so krass wieder verändern. Das kommt so krass auf die Stimmung an.
Das ist auch interessant. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Franchise, also von Friday, mit am anfälligsten ist für Tagesstimmungen. Ich könnte mir so gut vorstellen, dass ich mir in 3 Jahren den siebten Teil angucke und den dann plötzlich um einiges besser finde als jetzt.
Ja, glaube ich auch.
Also ich gebe es auch zu, jetzt während unserer Diskussion habe ich zwischendurch auf die Liste geschaut und mir überlegt, ach ja, eigentlich ist das ein Punkt, soll ich da noch was ändern? Und dann habe ich gesagt, nein, das war damals, als du alle gesehen hast, so der Moment und der muss jetzt
festgehalten. Nee, ich habe das Remake schon extra ein paar Plätze hochgetan, damit das Jukühn sich da nicht aufregt.
Auf Platz 7 kommt bei mir jetzt der bei euch beiden schon gekommen ist und das ist The New Blood, also der Telekinese.
Oh, der 9. ist auf 7 bei dir gelandet, auf Gottes Willen. Ja, ja, ich habe Teil 9.
Ich habe es ja, ausgeführt, weshalb.
Ja, ich habe Teil 9 da. Ich würde Teil 9 tatsächlich gerne weiter höher setzen, aber da haben mir die anderen doch ein bisschen besser gefallen.
Ich habe Teil 2.
Ist auch falsch.
Alles klar, das Remake geht noch einen Platz nach oben.
Bei mir auch. Kühne, ich hoffe, wir können danach noch Freunde sein, wenn du hörst, wo bei mir das Remake sein wird. Gut, aber jetzt wäre es zu Platz 6 und das wäre bei mir der dritte.
Der dritte.
Bei dir auch?
Ja, bei mir auch.
Bei mir ist das, bei mir ist auf Platz 6 das Remake.
Gut, kommen wir in die Top 5.
Ja, bei mir auf Platz 5 ist Friday the 13th aus 1980.
Bei mir auf Platz 5 ist der dritte Teil.
Und bei mir ist es der vierte.
Oh, okay. Platz 4. The Final Chapter, also der vierte, der bei Stu auf dem fünften.
Nein, auf dem fünften ist mir der dritte.
Nein, bei also, Kühne.
Ja, bei mir, jetzt auf... mach du zuerst, du.
Auf Platz 4 ist bei mir Jason X. Oh,
Freddy gegen Jason habe ich auf der 4.
Gut, dann kommen wir zu den Top 3. Und jetzt könnte es Tote geben und Freundschaftskündigungen. Bei mir auf Platz 3 ist Friday das Remake.
Bei mir auf Platz 3 ist der allererste Friday-Film.
Ja, der ist bei mir auch auf Platz 3.
Ich glaube, ich habe eine Ahnung, was bei uns auf Platz 1 ist. Das finde ich ganz interessant, dass das Anfang und das Ende gleich sind anscheinend.
Nein, ist nicht. Ist okay. Ist nicht. Ich werde meinen Platz 1 auch begründen müssen.
Oh, Platz 1, Heidi.
Mad Heidi.
Was habt ihr auf Platz 2?
Ich habe Freddy vs. Jason.
Ich habe auf Platz 2 den vierten Teil.
Und ich habe auf Platz 2 den sechsten Teil.
Ist falsch, wissen wir alle.
Okay, dann machen du und ich, ist ja jetzt in dem Fall klar, auf welcher Platz bei uns ist. Und bei Kühn habe ich zu wenig.
Genau, ich habe auf Platz 1 Chucky's Baby und Teil 6. Teil 6, Jason lebt, ist bei mir ganz klar die Nummer 1.
Ja, bei mir ja auch natürlich, ja.
Teil 2.
Das finde ich jetzt spannend, weil wir haben über Teil 2 relativ wenig gelabert. Wir wissen nur, da ist Jason, der hat einen Sack auf dem Kopf und war so dumm, sich 2 Augenlöcher reinzuschneiden. Also
ich glaube tatsächlich, wenn es um den Spaßfaktor geht oder als reinen Friday-Film, also so mehr als irgendwie Kinder werden oder Jugendliche werden weggemeuchelt und sowas, da wird Platz 2 nicht widerstehen. Aber ich finde, der zweite funktioniert auch als ehesten noch als normaler Horrorfilm. Ich finde dieses Intro, ich finde es spannend gelöst. Die ganze Truppe, die im zweiten ist, die finde ich fast alle sympathisch. Ich finde, es ist ein nettes Gimmick, dass auf einmal die Truppe sich auflöst, weil ein Teil nochmal wegfährt. Und selbst bei der ersten Sichtung kannst du ja denken, oh, kommen die nochmal wieder, passiert da noch irgendwas oder so. Und er hat für mich die spannendsten Sequenzen. Ich mag die letzte Verfolgungsjagd, wenn Jason das Final Girl jagt. Ich mag das in dem Haus. Ich mag, dass es halbwegs noch okay und noch halbwegs nachvollziehbar weitererzählt worden ist. Und bei mir ist Platz 2 eigentlich nur auf dem ersten Platz, oder Teil 2 auf dem ersten Platz, weil ich den auch losgelöst von Friday oder von Jason an sich, ich kann den einfach als Horrorfilm am ehesten wahrnehmen.
Ja, ist nett gemeint, aber falsch.
Den zweiten wirklich sehr, sehr gerne.
Ich finde es echt spannend, weil ich war halt selbst überrascht, wie wenig mir der zweite Teil gegeben hat. Nicht, weil ich ihn schlecht fand, aber irgendwie wirkt das immer wie so eine Art, so, das ist dieser eine Pflichtfilm, den musst du halt gucken, um endlich zum dritten Teil zu kommen, wo gefühlt das Franchise so richtig mal losgeht, so wie man es kennt, so ein bisschen. Aber ich kann schon verstehen, was du damit sagen willst. Welche Szene mich halt immer, die ich halt lustig finde, ist, wenn dieses Mädel da in das Zimmer kommt und die Bettdecke wegmacht und dann liegt halt Jason da drunter. Und ich denke mir so, okay, lag der jetzt die ganze, was sollte das? War das der Überraschungseffekt oder lag der wirklich und hat da gepennt? Nimmt jetzt im Pennen seine Maske nicht, also das halt. Und ich finde halt, in den alten Teilen wird noch relativ wenig dafür gemacht, dass Jason wie was Übernatürliches wirkt. Das wirkt halt wirklich wie so ein Typ, der anscheinend, seitdem er anscheinend nicht ertrunken ist, alleine im Wald gehaust. Aber wie gesagt, das ist halt Nitpicking und irgendwie auch so absurd, dass es auch wieder amüsant ist.
Ich kann dir aber so viel sagen, meine Bewertung von Teil 6 und Teil 2 ist identisch. Also ich habe mit Teil 6 genauso viel Spaß, außer dass mich eben da manchmal der Humor dann eben so ein bisschen zu sehr stört. Aber der ist eben für mich nicht in diesem Bereich Horrorfilm. Also wie gesagt, ich glaube, als Friday-Film würde der sechste gewinnen. Aber wirklich als Filmfilm wo ich dann eventuell noch Horroraspekte reinnehme, gewinnt bei mir der zweite.
Das würde mich auch noch interessieren. Was ist die höchste Wertung, dass ein Friday-Film bei euch bekommt?
Oh, das ist eine gute Frage.
Jetzt den Letterbox.
In Letterbox 3,5.
3,5 bei mir auch, ja.
Tatsächlich hat nur ein einziger bei mir die 1,5 bekommen und sonst sind es entweder Zweier, 2,5, 3.
Ja, ich glaube auch bei mir ist das tiefste 1,5, ja. Weil doch irgendwie eben, auch wenn Jason Takes Manhattan wirklich ganz übel ist, trotzdem lohnt sich dieses Mal den Film gesehen zu haben. Und auch, ja, ich würde auch sagen, der ist nicht... Würde ich niemandem davon abraten,
den zu sehen. Der ist ein guter Snack, den kannst du machen und du kannst sie, ne, so, das geht.
Das wäre so ein Film, den man irgendwie nebenbei laufen lassen kann und irgendwie die Wäsche zusammenlegen oder ja, weiß ich genau. Was. Oder irgendwie die Steuererklärung ausfüllen oder was auch immer. Also schaust du zwischendurch hin, ja, verpasst nicht viel.
Guckst du jetzt noch, was seine höchste Wertung ist?
Ja, er muss sich eben durch 1.500.000 Filme irgendwie zuerst durchsuchen.
Ja, aber es ist 3,5, sorry.
Ah, eben auch. Ja, dann sind wir uns zumindest da auch einig.
Ne, das ist schon spannend, dass du eben so ein erfolgreiches Franchise hast und so ein großes Franchise, aber irgendwo so diese Ausreißer wie der erste Halloween, der erste Nightmare oder auch der erste Hellraiser, wo dann ja auch so wirklich diese Peaks nach oben gehen und man ja schon sagen muss, ey, das sind fantastische Filme, dass hier selbst, egal welchen Teil man nimmt, aber dass selbst unser bester Film davon gar nicht so die krassen hohen Bewertungen hat. Ne?
Das liegt wahrscheinlich aber wirklich auch ein bisschen daran, dass halt das hier lange brauchte, bis mal wirklich, also aus meiner Sicht, so einer kam, wo ich sagen kann, oh ja, das ist jetzt wirklich einer, der mich also auf eine Art und Weise begeistert hat. Aber man hat irgendwie trotzdem so die anderen im Hinterkopf. Bei Nightmare und bei Halloween hast du halt diese starken ersten Teile, die dann halt so wie als, ja, die haben so die Stakes gesetzt und irgendwie schon gezeigt, ja, man kann schon mit dem ersten Teil so richtig Furore machen und deshalb, wenn das bei Freitag der 13. so gewesen wäre, ich weiß nicht, wie es wäre, wenn vom Niveau her Teil 6 als erstes herausgekommen wäre, ja, hätte ich den wahrscheinlich auch höher gewertet.
Ja, wahrscheinlich.
Würde ich jetzt mal sagen, ja.
Bodo, wir haben ja schon häufiger uns durch irgendwelche Reihen gequält.
Das kann man sagen.
Und ich hätte noch zwei Ideen.
Puppet Master.
Auf gar keinen Fall. Also, mir kam zum einen die Idee jetzt zu sagen, ey, wo wir Friday gemacht haben, Nightmare könnte man machen, aber wo draußen...
Wäre naheliegend, ja.
Oder was auch richtig spannend wäre, wie die Tremors-Reihe.
Oh, Tremors, oh. Oder Alien, weil ja gerade Alien kommt, der neue.
Gut, ja, da werden wir sowieso, also das wird ein längerfristiges Projekt werden, ja, wahrscheinlich. Also wir werden auf jeden Fall nicht zeitnah die Alien-Reihe plus Romulus besprechen können, denke ich jetzt mal.
Nee, das passt zeitlich nicht. Also wie gesagt, du kannst dir das hier mal überlegen, aber ich werfe mal in den Raum Nightmare oder Tremors.
Die Frage ist, welches machen wir zuerst?
Das darfst du dir aussuchen.
Also bei Tremors wäre ich gerne zu Gast, weil Tremors mag ich, also ich, die sind echt furchtbar, die letzten Filme, aber die ersten zwei sind echt famos.
Ich finde die letzten gar nicht so schlecht.
Ja, deswegen hast du auch irgendwie nicht Jason 6 auf der Top 1. Ich möchte darüber nicht reden.
Nee, es ist zu schmerzhaft.
Ihr habt Unrecht, ich hab Recht. So, Bodo, du überlegst dir einfach, wann wir das oder welches Thema wir als nächstes machen und dann komme ich sehr gerne für eine Reihenbesprechung wieder zu dir.
Und du bist auch immer sehr gerne willkommen und ich überlege mir das wirklich sehr gut. Eben Nightmare wäre natürlich naheliegend, aber vielleicht... Und
bei Tremors wärst du dabei.
Gar nicht so. Eben, ja, das ist natürlich ein Argument.
Ich bin der Kevin Bacon vom Filmsünder-Podcast.
Mittlerweile schon, ja. Nee, aber ist ja schön, es hat wieder mal Spaß gemacht. Vielen Dank, wart ihr wieder mal dabei. Und ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet, wie Rüdiger Hoffmann immer so schön sagte, aber ihr wart ja Teil einer Sommerreihe, die sich um Filme dreht mit etwas unkonventionellen Liebesgeschichten, also Summer of Love. Und ich habe mir auch überlegt, wie bringe ich jetzt dieses Friday da rein? Aber eigentlich haben wir ja eine ganz unkonventionelle Liebesgeschichte hier. Die etwas zu große Liebe einer Mutter zu ihrem Sohn und umgekehrt, weil sie sich so sehr mögen, dass sie sogar dafür morden. Und deshalb passt doch diese Reihe perfekt in diese Filmsünder-Sommerreihe. Vielen Dank, wart ihr wieder dabei. Da dieser Podcast erst im September erscheint, weiß ich nicht, ob es groß Sinn macht, etwas anzuteasen, was ihr so macht. Schaut doch einfach vorbei auf den Kanälen vom Kühne und vom Stu. Sie haben auch gemeinsam Podcasts, wie zum Beispiel der Thekencast.
Wenn ich kurz ein bisschen eine Sache, Eigenwerbung, die passend ist. Ich mache ja auch mit meiner werten Kollegin Schlogger das Format Schocker mit Schlogger. Das ist so ein bisschen wie die Movie Versions von Kühne, nur mit mehr Stil und Ahnung.
Und schlechter. Und geklaut. Und ohne Kühne. Das ist auch ein großes Problem.
Auch dieses Remake ist besser als das Original. Ja,
genau, da haben wir es wieder. Wir werden auch von Michael Bay produziert, genau. Nein, und im August, die neue Ausgabe kommt immer am 13. eines Monats raus. Im August haben wir Society besprochen. Und weil der 13. September ein Freitag der 13. ist, haben wir tatsächlich gesagt, unsere Zuhörerschaft darf entscheiden, welchen Film wir aus dem Franchise dann dort besprechen. Außer den ersten Teil, weil den kennt Schlogger schon. Also es geht immer darum, dass Schlogger immer Horrorfilme guckt, die sie noch nicht kennt. Das heißt, wenn ihr ein bisschen mehr Friday Entertainment haben möchtet, guckt gerne mal bei Schocker mit Schlogger vorbei. Da erscheint die Friday the 13 Ausgabe dann am 13. September.
Genau wie dieser hier.
Perfekt, super. Guck mal, kommt ihr euch nach 3 Stunden Filmsünder-Podcast nochmal eine Stunde oder 2 Stunden Schocker mit Schlogger. Da braucht man ja gar keine Movie-Versions mehr.
Aber die findet ihr auf moviebreak.de oder überall, wo es gute Podcasts gibt. Stu.
Genau. Immer diese Megaloman, ja.
Und natürlich ist auch alles verlinkt in den Shownotes. Gut, und zum Schluss möchte ich euch noch zum Abschied das Wort übergeben, um euch zu verabschieden. Mir hat es großen Spaß gemacht, einmal mehr. Ich freue mich schon auf das nächste Zusammentreffen. Dürfte ja auch beim Telehorst nicht mehr allzu lange dauern, da ich ja noch eine Wette oder beziehungsweise einen Gewinn einlösen darf. Da freue ich mich sehr drauf. Werde ich dann sicher auch darauf hinweisen, auf diesen Podcast-Kanal, wenn es dann soweit ist. Danke nochmal an euch beide. Und dann würde ich sagen, da ich ja der Jüngste bin, gehen wir jetzt im Alter entlang mit der Verabschiedung weiter und geben unserem Rentner das letzte Wort, weil man soll den Alten schließlich auch eine Stimme geben.
Ja, dann bleibt mir nur als Zweitjüngster zu sagen, es war mir eine Freude. Ich hatte wirklich richtig Bock darauf, die Reihe nochmal zu gucken. Und ich bin auch nicht enttäuscht worden. Es war eine schöne Zeit. Aber ich bin jetzt auch sehr, sehr glücklich, dass ich jetzt erstmal vor Jason wieder Ruhe habe. Die nächsten Jahre, hoffe ich. Und kann mich nur für die Einladung bedanken. Gerne bald wieder. Also, wenn ich mit irgendwem eine Filmreihe bespreche, Bodo, dann kannst es nur du sein. Ich sag an alle Zuhörer einen schönen Tag noch, bedanke mich und bis bald. Tschüss.
Was soll ich jetzt machen? Wo bin ich hier? Schwester, der Nachttopf, er quillt über. Was soll ich denn jetzt machen?
Okay, that's a wrap.